Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick, 28. Pause, Spieltag. Alter. Da war ich sehr, ich hatte das Gefühl, ich war zu früh dran quasi und man hat die 50 am Anfang gar nicht gehört. Das ist auf jeden Fall 50 plus 2, ich bin auf jeden Fall Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich Sorgen macht, dass seine Wölfe aus der Bundesliga absteigen, Niklas Levinson.
Ja, es wird richtig eng, es sind ja, also meine Adoptivwölfe kann man sagen, ja. Und da muss ich ja so ein bisschen Auge drauf haben. Ich verstehe nicht ganz, wie es passieren konnte, gestern zumindest, was da passiert ist, da reden wir gleich noch drüber, aber es wird so laufen, wie es mit Wolfsburg jedes Mal gelaufen ist, als sie so aussahen wie eine Mannschaft, die absteigen könnte. Am Ende haben sie noch die Qualität in der Mannschaft, um diese ein, zwei Spiele zu gewinnen, die sie noch brauchen. Wenn es mal in die Relegation geht, dann geht es wie zum Beispiel damals gegen Kiel, wo du halt einfach dann offensichtlich spätestens dann merkst, dass der Unterschied qualitativ viel zu hoch ist. Also ich glaube, alle, die sich Hoffnung machen auf einen VfL-Abstieg, die werden auch dieses Jahr wieder enttäuscht werden.
Der VfLB hat bessere Karten, dann auch richtig gefährlich reinzurutschen.
Auch das.
Oder eher herzlich willkommen. Wir sind gefährlich drin, weil nächstes Wochenende können die einfach im Abstiegsplatz stehen.
Herzlich willkommen? Geht's so schnell? Abstiegsplatz? Nein, noch nicht.
Was? Wie? Das heißt, Mainz ist 3 Punkte hinter denen und hat das bessere Torverhältnis.
Ach, was? Nur noch 3?
Mainz hat 3 Spiele in Folge zu 0 gespielt. Ich mache mir um Mainz am wenigsten Sorgen inzwischen von den Mannschaften da unten drin.
Wie oft kannst du noch Mainz sagen?
Ja, also ist nicht so Mainz, aber wir müssen erstmal gucken, was haben wir noch zu besprechen? Es gibt ja ein paar Dinge, stehen hier an. Zuallererst mal, wir gehen auf Tour. Boom.
Richtig und wichtig. Wir gehen auf Tour und zwar gestaffelt, aufgeteilt in 2 Abschnitte. Einmal nach der Saison und einmal nach der EM. Das Ganze wird auch thematisch so ein bisschen die Schwerpunkte der jeweiligen Auftritte bestimmen. Wir sind unter anderem in Berlin, Dresden und Hamburg. Wir sind aber auch, und das ist die zweite Hälfte, in Dortmund, in Köln und in Frankfurt. Und Karten dazu gibt es auf myticket.de. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt ihr zu den Seiten, die ihr braucht, in unseren Shownotes. Das hoffe ich zumindest.
Ja, wenn wir es reinschreiben auf jeden Fall.
Ja, dann ja. Hast du früher dich als Kind in Verhandlungen verstrickt, wann wer was sagen geht? Kennst du auch die Phrase,
natürlich,
ich gehe jetzt sagen?
Ja, natürlich. Bei mir war es so, dass, ich sag mal, in meinem engsten sozialen Umfeld, sprich die Leute, wo ich so, ich schon im zweistelligen Bereich war, alterstechnisch, aber so gerade, 10 bis 14, sage ich mal, waren meine engsten sozialen Kontakte mein kleiner Bruder, der war schon mal jünger. Ein Nachbarsjunge, liebe Grüße Daniel, der war auch 2 Jahre jünger, das heißt, ich war tendenziell der Älteste in der Gruppe.
Das heißt, du hast die durch die Gegend geprügelt.
Ich hab die durch die Gegend, das hast du gesagt, aber ja.
Ja.
Und ich habe auch quasi wirklich Vertuschungsmaßnahmen, wirklich, also ich da könnten sich einige Schurkenstaaten was von abschneiden.
Da bin ich, loud and proud, dass ich nie ein Sagenkind war. Ich war nie jemand, der sagen ging. Aber ich komme darauf, weil am Wochenende war ja sehr schönes Wetter, das haben ja viele Leute auf verschiedenste Art und Weise zelebriert.
Yes.
Ich unter anderem mit meinem Comeback auf dem oder im Autogym.
Achso, so. Ich hab wirklich kurz gedacht, ich habe erst Auto gedacht, toll, Junge, riesen Comeback. Bin stolz auf dich, dass man wieder Auto gefahren ist.
Comeback im Auto. Und ich war bei mir an der Trimm-Dich-Anlage und die ist eingebettet in ein, da ist auch ein Spielplatz drumherum.
Ja.
So einfach kann man sagen.
Ja.
Und da chillte an der Outdoor-Trimm-Dich-Anlage, chillte so ein Jugendlicher, den ich so auf 14, 15 taxiert hätte.
Alleine?
Nicht alleine, nicht ganz alleine, das wird wichtig. Kappe umgedreht, Tanktop an und hat so Kampfsport gemacht, Schattenkampfsport.
Geil.
Okay. Hat ein bisschen geboxt, hat aber ein paar Kicks gemacht und ich muss sagen, die Kicks sahen echt gut aus.
Der hat so
Drehkicks gemacht, die so wirklich so, also mich auch Kopf hoch erwischt hätten.
Also
und
er hat
sowas.
Sich nicht gerade ausgedacht.
Quasi, hat sich nicht ausgedacht. Der sah aus wie jemand, der es ernst meint. Und drumherum lungerte so auf den Spielplatzareal, lungerte seine Schwester rum, glaube ich, die ist so auf 3, 4 Jahre jünger, also weil ich so 10, 11, 12 taxiert hätte.
Klingt so, als hätten die Eltern den Klassiker gebracht und gesagt, geht doch mal raus.
Geht doch mal raus. Und er chillte da so, machte sein Boxen und sagte auf einmal zu ihr, komm mal her, ich will was ausprobieren.
Oh nein.
Und sie war schon direkt so zögerlich und wollte nicht ausprobieren.
Überleg, ob du das weitererzählen willst, ja? Erinnert das mit schreienden
Kindern? Chill mal. Also ich habe ja schon einen eigenen Filter im Kopf, wo ich weiß, was kann ich sagen und was nicht. Aber meinte, dann geht die Verhandlung los und er meinte so zu ihr, komm mal her, ich will was ausprobieren. Wenn ich dir weh tue, dann darfst du es Mama sagen. Fand ich mal ein faires Angebot.
Gütig,
auf jeden Fall ein gutes Angebot. Und da hat sie sich so, darauf eingelassen, unwillentlich so immer noch so halb keinen Bock drauf, hat sich so vor ihn gestellt, er ist so in so Boxerstellung gegangen und hat gesagt, jetzt kämpfen wir.
Nein!
Doch! Und und ich habe schon so überlegt, muss ich hier irgendwie eingreifen?
Ja, du hättest genau dasselbe nochmal sagen müssen. Ey, komm du mal her, ich will dir was zeigen.
Ja, ich habe auch überlegt, ob ich ihm mal anbieten soll, dass wir das machen können, aber hatte so ein bisschen Angst, dass dieser 14-Jährige mir halt einfach gegen den Kopf tritt und dann liege ich auf dem Boden.
Das also, glaube ich aber nicht.
Ja. Und dann hat sie aber sehr, sehr weise reagiert und ist einfach wieder weggegangen. Weil sie, also beim Wort Kampf war sie raus, ging ja, so weg. Recht. Und meinte dann zu ihm, ey, ich bin hier, um zu entspannen und nicht, um ins Krankenhaus geprügelt zu werden. Woraufhin er sagte den sehr, sehr guten Satz, wie ich finde, zu einer 10-, 11-Jährigen, entspannen kannst du, wenn du in Rente gehst.
Nicht verkehrt.
Also ich war großer
der
Fan.
Muss man natürlich, der kommt natürlich von einer Generation oben drüber. Also da im Elternhaus scheint die Rente auf jeden Fall das große Ziel zu sein. Ist ja auch fair und verständlich.
Ja, kann man auf jeden Fall verstehen. In der Rente soll entspannt werden. Ich fand es auch eine funny Beobachtung, weil das für mich so eine klassische ältere, jüngere Geschwisterdynamik war. So diese immer im Raum stehende latente Gewaltandrohung von oben.
Ja, ja.
Und dann aber auch auf der Gegenseite die allergrößte Angst, dass jemand es sagen könnte.
Also ich muss auch sagen, wenn ich gerade mit meinem kleinen Bruder, was das ist auch da. Wir haben uns wirklich, hat auf jeden Fall gekracht und ich war, wie gesagt, relativ viel älter, von daher war das wirklich.
Gab es irgendwann mal einen Shift in der Dynamik oder kam...
Mein kleiner Bruder ist jetzt 2,04 Meter, du hast ihn ja schon gesehen,
ja,
und
ja.
Wiegt 100 was auch immer Kilo, also ja, den Shift in der Dynamik gab es auf jeden Fall.
Aber kam der zu einem Zeitpunkt, wo keine Rache mehr ausgeübt wurde?
Ja, schon tendenziell. Ja. Und aber auch, der kam auch zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe immer noch die schnelleren Beine von uns beiden. Ich bin flinker und mobiler, sag ich ganz ehrlich.
Wer war hier wer bei Frankfurt gegen Bremen, ist meine Frage.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir müssen auch noch sagen, heute Abend ist unser Finale in der Baller League. In einem Satz, mit einem Satz sollten wir das schon erwähnen. Für mich, ich bin nämlich sehr, sehr aufgeregt. Und wir freuen uns über jeden, der im Stream dabei ist, heute bei Twitch, in der Baller, auf der Baller League, auf dem Baller League-Kanal. Für uns geht's um 19 Uhr irgendwas los gegen Las Ligas Ladies. Wir freuen uns sehr, für uns geht's gleich nach Köln und deswegen müssen wir jetzt auch reinstarten mit diesem Spieltag. Und du hast schon angekündigt, es geht los mit Frankfurt gegen Bremen. Und ja, also zumindest weiß ich, also ich bin auf jeden Fall Anthony Jung gewesen, wenn wir Fußball gespielt haben. So viel kann ich mal sagen, wenn wir diesen Vergleich hier beibehalten wollen.
Ja, es war ein sehr, sehr bescheidenes Spiel, würde ich sagen. Also eine schwache Partie von beiden Mannschaften. Und ich habe wieder zugeschaut und wieder das Gefühl gehabt von Gott, ist diese Mannschaft, vor allem die Frankfurter, träge.
Ja.
Gott, ist das behäbig alles in der Art und Weise, wie die nach vorne spielen. Also
das ist schon direkt der wichtigste Punkt in meinen Augen. Das Aufbauspiel von der Eintracht. Also wir können einmal dazu sagen, bei der Eintracht fehlen Skiri, Etikete fehlt wieder mit Muskelproblemen. Wo man echt jetzt mal langsam die Frage stellen kann, Junge, was hat man sich denn da für ein körperliches Wrack reingeholt? Wann sollte der eine Hilfe sein? Ein Kunku raus, dafür Chaibi und Max drin und Collins, Nandi Collins feiert sein Bundesliga-Debüt in der Startformation. Und du hast es gerade schon gesagt, ich habe es mir auch wieder aufgeschrieben, der Aufbau von der Eintracht ist wirklich ein Verbrechen. Es ist null Bewegung drin, Tuta und Götze schieben sich die Bälle zu, vorne stehen vier Leute in einer Reihe, die Verteidiger halten dahinter Position und der einzige Ballbesitz, und Markus Krösche hat ja am Wochenende auch sich ein bisschen vom Ballbesitzfußball verabschiedet öffentlich, der einzige Ballbesitz, den die Eintracht haben kann, ist wirklich in der komplett ungefährlichen Zone zwischen Mittelfeld und eigener Defensive. Und niemand bietet sich an, niemand bringt ein bisschen Bewegung rein. Das ist schwer zu ertragen.
Und wir haben ja mittlerweile auch eine Sample Size, die aussagekräftig genug ist. Frankfurt ist in der gesamten Bundesliga die Mannschaft mit den meisten Ballaktionen im eigenen Defensivdrittel.
Ja, das passt.
Also genau der, wo du meinst, der ungefährliche Raum, da wird der Ball unendlich viel zirkulieren gelassen. Sie haben 305 Sequenzen insgesamt gespielt mit mehr als 10 Pässen aus dem Spiel heraus. Also
hast du Bremen auch zufällig offen gerade die Statistik?
Dazu?
Ja.
Nicht dazu, nee.
Okay, okay.
305 Sequenzen mit mehr als 10 Pässen, von denen 46 in einem Abschluss oder einem Ballkontakt im Strafraum gemündet sind. Also alle 6,6 von diesen Sequenzen schafft es die Eintracht damit zum Abschluss zu kommen. Oder eben zumindest einen Ballkontakt im Strafraum zu haben. Opta hat da diese Daten gesammelt und wertet eben einen Angriff aus dem Spielaufbau heraus als einen mit 10 Kontakten oder mehr, der in einem Abschluss oder einem Ballkontakt im Strafraum mündet. Um da mal einen Vergleich zu ziehen, Hoffenheim hat, ich glaube, fast 80 von diesen Sequenzen weniger gespielt, aber kommt damit alle 4,4 zum Abschluss. Leipzig zum Beispiel alle 4,4 zum Abschluss. Hab das auch mit anderen, mit deutlich schlechteren Mannschaften in der Tabelle durchgerechnet. Wenn du deren Menge an diesen 10-plus-Pässen runterskalierst, auf wie viele davon mitten in einem Angriff, ist Frankfurt, was das angeht, eine der ineffizientesten Mannschaften der Liga. Der Ball zirkuliert und zirkuliert und zirkuliert, aber ein Endprodukt kommt im Grunde fast nie zustande.
Ja, das ist wirklich also eine schöne Statistik, weil die untermalt wirklich alles, was Eintracht-Fans mit dem Eye-Test in den letzten Wochen dir sagen würden. Ich habe natürlich gerade gesagt, ich habe natürlich einen Anthony Jung-Gag gemacht. Der hat ja letzte Woche rot bekommen.
Ja. Ich habe es auch sofort überspielt, ja, weil ich dachte, habe ich irgendwas nicht mitbekommen und wollte sicher gehen, dass ich die Dummes sage.
Ich habe deine Reaktion gemerkt, dass irgendwas nicht 100% gepasst hat. muss dazu fairerweise sagen, oder was heißt fairerweise, das sind wir euch schuldig. Auch bei Bremen wurde ein bisschen rotiert. Pieper ist wieder drin, Weiser ist wieder drin, Lünen kehrt zurück, Stay ist drauf und dafür Demann Avero und Woltemade auf der Bank. Und
ich glaube, Avero ist sogar verletzt.
Voltemade hat nicht von Anfang an.
Voltemade kam von der Bank und Alvero hat durch eine Wadenverletzung, also angeblich so Ende April ist er raus.
Junge. Das brauchen wir auch nicht. Ist aber egal, jetzt haben wir die Aufstellung zusammenbekommen und jetzt können wir darüber reden, was passiert. Die Eintracht, wie man es ja inzwischen auch kennt, so ein bisschen eine Mischform zwischen Viererkette und Dreierkette, immer variierend zwischen mit Ball und ohne Ball. Das sitzt inzwischen ganz gut. Defensiv ist das alles auch in Ordnung, aber offensiv kommt nichts. Du hast gerade eben die Passstatistiken zitiert und das gibt auch der Spielverlauf her. Eintracht ist optisch die überlegene Mannschaft.
Ja.
Aber ja, und ohne eben großartig
zwingen. Gefährlich wurde es halt immer dann, wenn es mal schnell ging. Also zum Beispiel mal der lange Ball durch auf Mamouche, glaube ich, oder auf auf Chaibi.
Es ging fast immer alles auf Mamouche,
Abschluss, oder Chaibi, den Abschluss nahm. Also immer dann, wenn die Eintracht das Feld relativ schnell überbrückt hat, dann kamen sie zur Abschlusssituation. Das sind natürlich die Frankfurt auch schon letztes Jahr noch kreieren konnte und in den Jahren davor.
Ja.
Aber das war eigentlich immer dann, wenn man Frankfurt in einer Art und Weise halt spielen sehen, wie man es eigentlich von der Mannschaft kennt, vom Verein kennt in den letzten Jahren, dann wurde es zumindest mal halbwegs gefährlich.
Wir haben in der 49. Minute kurz vor Halbzeit eine Situation, in der Robin Koch mit Amos Pieper im 16er aneinander gerät. Wow. Und von Pieper gehalten wird. In meinen Augen kann man da über einen Elfmeter reden, aber ich setze mich nicht hin und sage, den muss man geben.
Ja, ich habe die Szene vor Augen und ich finde auch, also das ist so eine von denen, wo du es nicht korrigierst, wenn er nicht gegeben wird, aber du korrigierst es auch nicht, wenn er gegeben wird.
Und dann geht es in Halbzeit 2 und wir springen jetzt in die 62. Minute, denn da geht Bremen in Führung. Ein Abstauger von Veljkovic, Duxch-Freistoß von Stay aufs Tor gebracht, Trapp reagiert noch, aber der Ball landet dann bei Veljkovic und der kann ihn einfach einschieben, da hat Trapp keine Chance und so steht es dann 1-0, das Ganze wieder in einer Drangphase der Eintracht, aber auch irgendwie passend. So, es hat sich so angefühlt wie, war ja klar.
Ja. War so ein bisschen klar, man ist selber zu harmlos vorne und dann wird eben über einen Standard zugeschlagen, muss man generell sagen, dass auch Werder ja über Standardsituationen hinaus sehr, sehr wenig zu bieten hatte. Ich finde generell, die offensive Zusammenstellung passt nicht, wenn da neben Duxch nicht noch irgendjemand steht, der die Tiefe bedrohen kann. Weil, also Duxch ist ja jemand, der gerne entgegenkommt, der gerne mal ausweicht, der gerne dann derjenige ist, der selber den letzten oder vorletzten Pass spielt.
Und auch nicht die Athletik hat, um selber die Tiefe zu attackieren.
Aber du brauchst halt irgendwelche Jungs, die in der Lage sind, auch mal eine Kette nach hinten zu drücken durch einen tiefen Lauf, den sie andeuten und dann auch wirklich das Risiko besteht, dass sie dann gefährlich werden könnten oder einfach eben dann auch gefunden werden können mit Ball. Und wenn dann zum Beispiel ein Justin Njinma nicht dabei ist, fehlt, dann sieht's da schon relativ dünn aus bei Werder.
So ist es und bei der Eintracht wurde zu diesem Zeitpunkt auch schon gewechselt, denn Dina Ebimbe musste raus, erwähne ich nur, weil bei Ebimbe mir so ein bisschen der Lerneffekt fehlt in den letzten Wochen und Monaten. Der ist regelmäßig in der Gelb-Rot-Gefahr, weil er einfach ein bisschen disziplinlos oder einfach ein bisschen zu wild ist. Und auch in diesem Spiel hätte er halt fliegen müssen, in meinen Augen. Kriegt dann die Chance, ausgewechselt zu werden. Und die rote Karte kommt dann auf der anderen Seite. Jens Day, der Bahoya da trifft. Und da gibt's gar keine Diskussion darüber, dass das glatt rot ist.
Glasklar.
Ja.
Glasklar rot.
Das gibt der Eintracht die Möglichkeit. Die Eintracht bäumt sich schon vorher auf. Aber das gibt natürlich den nötigen Schub. Und 3 Minuten, 10 Sekunden später trifft Tuta per Kopf zum Ausgleich in einer starken Phase der Eintracht. Ich sage aber auch, dass er da, ich glaube, es ist Agu, den er da ordentlich aus dem Weg räumt, ne?
Ja.
Naja, also Agu ist da off-balance in der Luft, dann kommt der Schubser, da, du kannst nichts machen als Agu in dem Augenblick. Kann man schon drüber reden, ob das ein Foul ist.
Ja, kann man drüber reden, aber gab, glaube ich, noch eine Szene am Wochenende, wo auch jemand so leicht die Hände im Rücken hat, so ein bisschen den Spieler im entscheidenden Moment einen kleinen Stoß gibt, um sich den Platz zu verschaffen, den er braucht. Und das sind so diese Minimomente, die dann oft, ganz oft durchgewunken werden, wo ich aber auch sage, wie du sagst, als Verteidiger bist du halt die ärmste Sau, weil du bist halt, was du auch sein sollst, vor dem angreifenden Spieler. Und wenn du so einen leichten Stoß in den Rücken kriegst im richtigen Moment, dann gehst du halt balancetechnisch komplett flöten. Und das ist eine Pacho-Flanke, ne, die dann, die reinkommt.
Ja,
ist ein Pacho, müsste es sein, ich meine, das ist Pacho, ja.
Möglich, ja.
Und dann ist es auch ein Endstand, der dann am Ende steht, 1-1, der in Ordnung ist.
Also der aber, sagen, dass Tuta kurz darauf noch auch noch fliegt.
Stimmt, er fliegt auch noch, holt sich die gelb-rot, glaube ich, ab.
Genau, erst
und wird dann noch korrigiert auf dann, rot, weil er eben auch,
es ist auch eine rote
relativ
Karte.
Mit offener Sohle hinten auf die Ferse oder auf die Achillessehne draufsteigt. Das kann man schon auch so geben.
Ich frage mich immer noch, was er da machen wollte, weil irgendwas war seine Idee. Ich finde, das sieht man schon in dem Augenblick. Er wollte irgendwas machen und das, was dann rauskommt, weil so wie er reagiert, siehst du auch, scheiße, das wollte er nicht.
Ja.
Aber was seine Idee war, das habe ich auch noch nicht rausgefunden.
Und am Ende steht ein 1-1, das, glaube ich, so in Ordnung geht, aus der Kategorie zum Leben zu wenig, zu sterben zu viel, gilt für beide Mannschaften. Die.
Ich sag dir eins, die Eintracht wird nicht Sechser werden.
Hm.
Soll ich dir sagen, was das Eintracht-Restprogramm ist? Stuttgart? Augsburg, Bayern, Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Die Eintracht wird nicht Sechster.
Dafür müssten sie aber immerhin noch in diesen 6 Spielen auch noch einen 6-Punkte-Vorsprung verspielen.
Ja gut, wenn es gut läuft, gewinnst du 2 davon.
Ja, ja, aber dafür müssten auch erstmal Augsburg, Hoffenheim und Freiburg so konstant sein. Mal schauen, ob das passiert. Aber das Gefühl, was du dabei ausdrückst, kann ich komplett nachvollziehen. Gleichzeitig ist ja schon auch jetzt, glaube ich, gesagt worden, man geht mit Topmöller in die neue Saison. Ohne Scheiß, das Schlimmste, was quasi dem Weltfußball und vielen, vielen Clubs passieren konnte, ist Mikel Arteta. Weil irgendwie.
Weil jetzt denken, man muss Leute kochen lassen ein bisschen.
Jeder denkt, man muss den größten Murksfußball 2 Jahre lang durchwinken, weil man darauf hofft, dass irgendwann der Turnaround kommt und man plötzlich anfängt zu spielen wie eine Spitzenmannschaft.
Also, das kommt ja schon vor Arteta. Wir sagen ja, aber wir sind ja auch Leute, die sagen, die Konstanz fordern auf Trainerpositionen.
Ja.
Aber nicht bei jedem.
Nicht bei jedem. Und du musst ja schon irgendwas sehen können. Und ich finde, die Eintracht stagniert komplett.
Oh, ja, du siehst gar nicht.
Also keine Entwicklungskurve von Anfang, weil am Anfang war es ja genauso. Es war total harmlos, Ballzirkulation, es sind immer auch dieselben gleichen Probleme, die Mannschaft hat. Also ich sehe überhaupt keine Entwicklung.
Wir spielen 1-1 dasselbe wie am Anfang. Du hast vollkommen recht. Wir erspielen uns keine Chancen, wir haben große Probleme im Spielaufbau und uns fehlt die Giftigkeit und Bissigkeit. Und das zieht sich auch in diesem Spiel durch. Und so endet das 1-1. Für Werder Bremen bedeutet das, dass die Niederlagenserie reißt. Aber auch weiterhin gilt für Bremen und das ja auch schon seit ein paar Wochen, ein Glück gab es diesen Run. Und ja, von mir aus können wir das Thema gerne zumachen und zum nächsten Spiel
gehen. Akte zu und rüber zum Samstag.
Dann lass uns reingehen mit Freiburg gegen Leipzig. Die Leipziger mit einem Start nach Jesse Marsch.
Ja.
Gleich beim ersten Angriff, Openda findet Haidara und der schiebt eins zum 1-0. Und Freiburg hat die gesamte erste Halbzeit Riesenprobleme mit Leipzig. Man könnte fast denken, die hätten noch nie gegen Leipzig gespielt. Man könnte fast denken, die wissen nicht, was sie vorhaben. Denn immer wieder schafft Leipzig es mit Tempo in die Tiefe.
Das schaffen sie jedes Mal. Christian Streich hat es ja auch nach dem Spiel komplett auf seine Kappe genommen. Hat wirklich gesagt, er nimmt es auf sich. Er hätte die Mannschaft total falsch eingestellt. Also hat da wirklich viel Verantwortung übernommen. Man muss leider sagen, es macht als Menschen, die nicht darauf hoffen, dass Leipzig gewinnt, gar keinen Sinn, Freiburg gegen Leipzig zu schauen. Es ist totaler Quatsch, sich dieses Spiel anzugucken.
Und zwar seit Jahren schon.
Die letzten 6 Spiele hat Freiburg alle verloren.
Ja, ja, ja.
Die letzten 6 Spiele alle verloren, dabei unter anderem das Pokalfinale und eben nochmal, glaube ich, danach nochmal, als wo es um Revanche ging vielleicht, glaube ich, ein 4 oder 5-1 im Pokalhalbfinale. Das letzte Mal, dass Freiburg gewonnen hat gegen Leipzig, war am 26. Oktober 2019. Also es ist komplett überflüssig, dieses Spiel anzuschauen, weil es geht im Grunde eigentlich immer gleich aus.
Ja, so fühlt es sich auch komplett an und nicht nur für Freiburg-Fans, sondern wenn das sogar bei mir sich so vom Gefühl her eingebürgert hat.
Wer weiß,
hat.
Ob da mental was passiert ist im Verein, nach dem Pokalfinale, dass da irgendwas sich eingeschlichen hat, dass es irgendwie so eine mentale Blockade ist, die haben, wenn die gegen Leipzig spielen.
Kann durchaus sein, das 2-0 macht dann Openda selbst, wird gut von Dani Olmo eingesetzt, dann setzt er sich da durch, dann kriegt Freiburg einen Handelfmeter, den verschießt aber Höhler.
Ja.
Danke. Mhm. Und spätestens da ist dann allen klar, weil diese Chance für Freiburg, dieser Handelfmeter kommt aus dem Nichts. Und als du dann den auch nicht nutzt, muss allen Beteiligten klar sein, das wird heute wirklich schmerzhaft. Und schmerzhaft ist dann auch das Stichwort für Jannik Keitel, der mit einem Rückpass-Kopfballversuch scheitert, ins Leere köpft, einfach nur Bauchplatscher macht
ja.
Und Openda schiebt zum dritten ein.
Boah, das sah bitter aus. Vor allem, also Keitel kann es insofern egal sein, dass er eh nicht vorhat, in Freiburg zu bleiben und das noch nicht tun wird. Oder sie auch nicht mit ihm verlängern wollen. Er geht auf jeden Fall, aber er hat ja gerade so ein bisschen angefangen, sich reinzuspielen. Hat ja auch, glaube ich, in der Europa League ein sehr gutes Spiel gehabt gegen West Ham, zumindest im Hinspiel. Und die Nummer ist natürlich saudämlich. Sieht wirklich sehr, sehr dumm aus.
Ja.
Das 0:4 ist die einzige Szene, über die ich nochmal in einer gewissen Ausführlichkeit sprechen möchte, weil ich finde, das ist ein lehrbuchartiges Beispiel, auch wenn es von Leipzig kommt, dafür ist, wie man eine eigentlich geordnete Defensive des Gegners durch eine kluge Positionierung und Läufe knackt. Wenn man sich das 0:4 nochmal anschaut, sieht man, dass Benjamin Henrichs, der rechts gespielt hat, Günther rauszieht. Und Günther würde gerne, glaube ich, kann aber nicht an Grifo übergeben, weil Olmo gleichzeitig, wo Henrichs sich wieder fallen lässt, einen Lauf in die Tiefe macht, andeutet, und dann Grifo mitzieht. Und was dann passiert ist, Olmo dreht wieder ab, lässt sich bisschen wieder in die Mitte fallen und öffnet damit durch das Mitziehen von Grifo wieder Richtung Zentrum den Passweg, der auf ist, auch weil Günther aus der Kette rausgezogen wurde von Henrichs. Also sie ziehen den Abwehrspieler raus und Grifo wird einmal von Olmo am Ring durch die Manege geführt und so dahin platziert, dass der Passweg offen ist. Und du siehst auch in der Art und Weise, wie Olmo dann den Pass, der gespielt wurde, den Schnittstellenpass, den dann am Ende, glaube ich, Openda einfach querlegt auf Sesko.
Yes.
Beobachtet, dass es genau der Plan war. Und da sieht man eben, dass du teilweise also fast ein Tor vorbereiten kannst, ohne auch nur ein einziges Mal am Ball gewesen zu sein.
Und die Freiburger dürfen in der 59. Minute durch den eben angesprochenen Grifo noch den Anschluss
erzielen. Schönes Tor,
ja. Kann man gar nicht sagen. Allein eine Einzelleistung. Und am Ende steht ein 4:1 zu Buche. Benjamin Sesko also doch wieder zurück in der Startformation. Das ist eigentlich ganz seltsam mit Sesko. Das ist so ein bisschen, weil dessen Scorerwerte im Jahr 2024 sind absolut in Ordnung.
Ja.
Aber ich habe schon den starken Eindruck, dass Marco Rose nicht mit seiner mitspielenden Komponente so 100% zufrieden ist, denn er rotiert schon sehr regelmäßig wieder raus aus der Mannschaft. Wenn er spielt, trifft er fast immer.
Und seine Bilanz, finde ich trotzdem, ist mit, ich glaube, 8 Bundesliga-Tore in 1100 Minuten absolut in Ordnung. Auf jeden Fall. Sogar sehr gut, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis der fest in dieser Mannschaft steht.
Ja,
denn,
ja.
Also immer noch 20 Jahre alt und für 1,95 darf er schon unheimlich weit in seiner Entwicklung. Und ich glaube, also eigentlich auf dem Papier stelle ich mir zumindest vor, dass ein Sturmduo aus Sesko und Openda rein von den Dynamiken der beiden Spieler her sehr gut funktionieren müsste. Also
tut's ja auch eigentlich schon.
Ja, tut's
ja auch wirklich schon.
Also
ich glaube halt,
Zeit,
dass
glaub
Sesko einfach noch zu viele Schwächen in anderen Gebieten hat, die jetzt eben nicht das Zusammenspiel mit seinem Sturmpartner da unbedingt betreffen. Aber ich bin komplett bei dir. Ich halte auch Openda Sesko für eine Doppelspitze der Zukunft bei Leipzig und auch ehrlich gesagt dann eine ziemlich knackige. Also, weil das sind schon beide Spieler. Bei Openda sehen wir es gerade. Bei was steht er gerade? Bei 17? 18?
Nee, über 20.
Über 20? Guck, wunderbar. Und Sesko jetzt alleine, wie gesagt, in diesem Jahr, zwei letztes Jahr gegen Union, aber der Rest müsste fast alle in diesem Jahr gefallen sein. Also das geht in eine Richtung von einem Sturmduo, wo beide zweistellig scoren. Und das ist natürlich in der Bundesliga und generell in fast allen Fußballligen immer viel wert. Gehen wir weiter?
Ja.
Dann lass uns doch zum Tabellenführer gehen. Der ist zu Gast hier in Berlin. Union empfängt Bayer 04. 45 Minuten lang alles wie erwartet. Bayer drückt, allerdings fällt kein Tor. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, Bayer Leverkusen für eine Spitzenmannschaft mit unglaublicher Rotation. Die rotieren 6 Mal vor diesem Spiel.
Und es ist halt trotzdem kaum, würde ich sagen, ein qualitativer Abfall. Du merkst ihn, ja, selber wie immer, du merkst dort eben, dass die Puzzleteile sehr gut ineinander greifen. Nicht nur merkst in manchen Bereichen schon, also Loschik muss ja auch nach 32 wieder runter,
ja.
Ist aber tendenziell schon jemand, der für mich niveautechnisch generell leicht abfällt, wo ich auch glaube, das ist sein letztes Jahr bei Bayer Leverkusen, weil ich glaube, er will ein bisschen mehr spielen.
Das
und das Level dafür hat er einfach nicht, um bei Bayer mehr Minuten zu kriegen. Iglesias, der ja kam, um das Schlimmste vorzubeugen, im Sturm plötzlich ohne jemanden dazustehen, macht es auch okay, hat ja auch seine Abschlussmöglichkeiten, hat man, glaube ich, einen sehr gefährlichen Kopfball.
Ja.
Renault macht ja generell ein super starkes Spiel auch wieder, aber so ein bisschen glücklos finde ich ihn schon.
Ist er auch.
Aber
gibt ja jetzt auch schon Gerüchte um einen Abgang im Sommer auf jeden
Fall. Ja, ich glaube, also ich sehe es nicht unbedingt, dass er bleiben würde.
Ja.
Aber wer zum Beispiel eigentlich immer sehr gut funktioniert, ist Nathan Teller, der vom Gefühl her ja auch schon bereit steht fast, um so eine Art Frimpong-Ersatz zu sein. Denn ich glaube, er kann das schon spielen und in der Art und Weise, wie Leverkusen das aufbaut, wenn du halt einen Kusunu hast, der vor allem dann auch mal gegen den Ball quasi einen Rechtsverteidiger geben kann, dann geht das schon und der macht es eigentlich immer, finde ich, wenn er reinrotiert, sehr, sehr ordentlich.
Auf jeden Fall, ich finde, der spielt eigentlich, also das ist so ein Spieler, der sobald er reinkommt, Plug and Play, immer wie eine Nummer 1 Variante aussieht. Ich glaube, mit dem Frimpong-Ersatz muss er sich noch ein bisschen gedulden. Ich glaube, dass Frimpong auch noch eine Saison bleiben wird bei Leverkusen.
Ja?
Ja, inzwischen glaube ich es wirklich. Xabi Alonso, Mann.
Halten den Laden zusammen?
Ich glaube wirklich. Also, ja, ich würde wirklich davon ausgehen sogar inzwischen mit relativ großer Sicherheit. Weil geh mal durch. Das müssen wir jetzt nicht machen. Aber Boniface hatte jetzt eine lange Verletzung. Perfekt für Leverkusen.
Ja.
Der ist jetzt, ne, der braucht noch eine Saison, um den Leuten wieder zu zeigen, dass er noch kann. Wird, da soll halt real heiß auf ihn sein im kommenden Sommer, wenn Toni Kroos aufhört.
Ja.
Wenn du Florian Wirtz bist, sagst du, ja gut, dann halte ich mal eine Saison die Füße still. Und dann fügt sich alles so zusammen und du sagst im Frimpong irgendwann, ey, Grimaldo bleibt, Wirtz bleibt, der bleibt, der bleibt, der bleibt. Wir holen noch
Patatas,
ein, zwei Leute und wir spielen Champions League nächste Saison.
Patatas para mí, número uno.
Könnte schon passieren, ja. Und deshalb glaube ich, dass die den Kern zusammenhalten werden. Übrigens bei Union Berlin, Michael Parensen ausgeschieden am Wochenende, technischer Direktor. Mhm. Aber dazu weiß ich jetzt zu wenig, um das großartig zu kommentieren.
Aber gut, dass du es angemerkt hast, ja. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich Patatas para mí número uno einfach aus dem Bauch heraus hinbekommen habe mit meinem bisschen Duolingo-Wissen.
Aber das heißt doch einfach nur Kartoffeln für mich Nummer eins.
Ja.
Was und wie, ja?
Das war eine Anspielung auf das Würz-Video mit Kartoffeln.
Ah, stimmt. Oh, ah. Dachte, ja gut, Alter. Du kannst nicht erwarten, dass ich eine bilinguale Popkultur-Anspielung verstehe jetzt.
Ja, das ist auch ein bisschen wild. Popkultur. Ich weiß noch nicht, ob Florian Würz der Kartoffeln sortiert, ob das
Social
Popkultur
Media
ist.
Social Media ist Popkultur für
ja, okay.
mich. Alles, was auf Social Media passiert, ist Popkultur.
Weil ich fand's eigentlich sehr gut.
Ja, war es auch. Aber gar
nichts.
Also,
er gibt mir gar nichts.
Es war zu weit für mich. Also Chapeau, aber zu weit.
Ja. So, Union macht das, was alle Mannschaften machen gegen Leverkusen, die eine Halbzeit gut lang spielen. Also Tor kassieren ja, aber auch irgendjemanden vom Platz gestellt kriegen. Also es ist auch schon dieses Jahr, also wie oft Leverkusen in der Nachspielzeit trifft und wie oft irgendeine Mannschaft, die es eigentlich bis Zeitpunkt X gut macht, ich glaube unter anderem auch Wolfsburg, früher oder später sich eine rote Karte abholt und dann damit eben eine Tür und Tor öffnet.
Robin Gosens ist es, der schon gelb hat und dann gegen den von dir angesprochenen Teller
eine Schere macht und das ist halt
keine Diskussion.
Da bleibst du nicht auf dem Platz mit. Und dann gibt's eben noch in der Nachspielzeit, glaube ich, der ersten Hälfte, gibt's einen Handelfmeter für Bayer Leverkusen, der ganz klar und eindeutig ist, weil Trimmel da den Ellbogen so ein bisschen rausschießen lässt und damit den Ball abwehrt. Also den musst du, glaube ich, geben einfach.
Trimmel sagt selbst danach, das größte Glück, das er hatte, ist, dass er nicht rot bekommen hat dafür.
Ja.
Weil er meint, in meinen Augen wäre der safe reingegangen und ich habe den halt an den Pfosten abgewehrt. Genau, den Elfmeter gibt es und Florian Wirtz verwandelt zum 1:0 und dabei bleibt es.
Ja, dabei bleibt es und Leverkusen spielt das runter, wie die beste Mannschaft der Bundesliga das eben spielt, wenn sie noch sogar noch einen Mann mehr auf dem Platz hat. Also Union kommt quasi nicht zu irgendwas Gefährlichem in der zweiten Halbzeit, das ist auch kein Vorwurf. Am Ende gewinnt Leverkusen das unspektakulär mit 1:0, sammelt aber eben weitere 3 Punkte Vorsprung. Und also es ist ein bisschen wie Napoli. Ich glaube, aufgrund der Vorgeschichte des Vereins, wenn das ein enges Titelrennen ist, dann kann da vielleicht was reinkommen. Kann da irgendein Stotter reinkommen. Der Vorsprung ist zu groß, um auch nur einmal ins Grübeln zu kommen. Ja. Also es sind jetzt 16 Punkte, die können, glaube ich, nächsten Spieltag Meister werden, ist over.
Die haben nicht die Chance, genau, die können, das hast du richtig gesagt, mit einem Sieg gegen Bremen aus eigener Kraft Meister werden. Die kommen nicht mehr, die sind nicht in die Position gekommen, sich Gedanken machen zu können. Und
5
in diesem
Punkte.
Spiel, du sagst es, 66% Ballbesitz wieder mal für Leverkusen. Weißt du, das ist eine Saison, die uns hier runterfädeln, wo die jede Mannschaft 2/3 ballbesitzmäßig dominieren.
Ja, hilft natürlich, wenn dann Union einen weniger hat, das macht es nochmal ein bisschen leichter.
Sie machen es ja die ganze Saison.
Aber sie machen das ganze Jahr über, genau. Es ist egal, wer da steht, ob die 11 oder 10 auf dem Platz haben. Und sie haben jetzt schon 5 Punkte mehr geholt als Bayern bei der Meisterschaft in der Vorsaison.
Ja.
Sie haben jetzt so viele Punkte geholt, wie, glaube ich, Lucien Favre in seiner besten BVB-Saison. Und
im Sommer müssen wir irgendwann mal darüber reden, mal gucken, was dann bei Leverkusen noch passiert, was jetzt noch rumspringt, titelmäßig. Irgendwann müssen wir darüber reden, wo Leverkusen in den besten Bundesliga-Teams aller Zeiten so rangiert in dieser Saison.
Ja.
Wir lehnen dich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster, weil du sahst gerade aus, als würdest du sofort eine Antwort geben wollen. Aber das ist
ein interessantes Thema. Ich behalte das auch für mich, das ist ein sehr spannendes Thema, aber ja, die werden auch punktetechnisch die 81 Punkte von Jürgen Klopp einstampfen.
Höchstwahrscheinlich.
Und dann reden wir natürlich über eine der besten Bundesliga-Mannschaften aller Zeiten. Da kommen wir rein sportlich nicht drum herum.
Nächste Woche Sonntag 17.30 Uhr gegen Werder Bremen. Ich glaube, zu Hause für Leverkusen. Mhm. Kann man aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Deutscher Meister wird nicht mehr. Wir bleiben beim Konkurrenten oder wir gehen zum Konkurrenten. Der FC Bayern München. Ulreich zwischen den Pfosten. De Ligt und Dier raus.
Ja.
Einfach raus. Upamecano und Minjay von Anfang an. Serge Gnabry von Anfang an. Und Bayern spielt übrigens gegen Heidenheim, das sollte man vielleicht dazu noch sagen. Und die Bayern gehen in Führung, 2-0, spielen eine sehr, sehr ordentliche erste Halbzeit. Und dann bröseln sie auseinander auf eine Art und Weise, die danach schreit, dass Thomas Tuchel diese Mannschaft nicht schnell genug verlassen kann. Und damit sage ich jetzt nicht, jetzt diese Woche noch feuern, auch wenn natürlich alles noch passieren könnte. Aber ich sage nur, eindeutig ist diese Beziehung beendet.
It's over.
Ist durch.
Es ist also wirklich, Thomas Tuchel fühlt sich wie ausgekotzt und der Mannschaft geht es nicht viel besser.
Es ist so,
das muss, sehr schön. Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Und also so ein Spiel lädt immer dazu ein, jetzt die nächsten 5 Minuten oder 10 Minuten auf Bayern einzudreschen. Das können wir auch gerne machen. Ich würde nur, damit es nicht zu kurz kommt, gerne reinstarten wollen mit dem Positiven. Und das ist alles, was mit Heidenheim zu tun hat.
Und Serge Gnabry.
Und Serge Gnabry.
Weil he's doing it again, Alter. He's actually doing it again. Der hat das eine Tor gemacht, das andere vorbereitet.
Ja, ja.
Wieder zwei
Late-Season-Scorer sich abgeholt. Ist unglaublich. Das ist, der ist wirklich der Peak-Schüler, der so 6 Wochen vor Notenschluss nochmal aufdreht.
Ah, wirklich. Also er macht ja mehr als Praktika, als Referate. Das muss man ihm ja lassen.
Ja, ja,
aber auch nicht viel mehr.
Auch nicht viel mehr, aber es reicht. Und Heidenheim ist der absolute Wahnsinn. Und man muss wirklich den Hut davor ziehen, wie diese Mannschaft sich in der Bundesliga verkauft, was für eine Art und Weise die auch gegen Spitzenmannschaft spielt. Die kommen gegen Stuttgart zurück, spielen 3-3, die kommen gegen Bayern nach 0-2 zurück, gewinnen 3-2, die haben gegen den BVB Spiele nach Rückstand wieder zumindest auf Remis gebogen. Also die Comeback-Qualitäten gegen mutmaßlich die stärksten Teams der Liga, das spricht sowas von für eine resiliente, stabile Mannschaft. Die 33 Punkte, die sie jetzt haben, das sind 10 mehr als Mainz hat, die werden auch dicke reichen, um die in der Liga zu halten. Und das ist einer der verdientesten Klassenerhalte, die ich seit langem von einem Aufsteiger gesehen habe, vor allem mit diesen Möglichkeiten. Also allergrößten Respekt.
Ich schließe mich an und ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, ich glaube, Heidenheim gewinnt kein Spiel mehr diese Saison. Ja. Da hatte ich das nicht einkalkuliert, dass man zu Hause nach 0-2 Rückstand die Bayern noch poliert. Haben sie aber getan. Nur ganz kurz dazu, wie gesagt, Harry Kane trifft nach einem schönen Angriff über Müller und Gnabry. Und dann ist es Gnabry selbst, der eine Flanke von Davis verarbeitet.
Ja.
Und man muss ja auch wirklich mal sagen, und da ein weiteres Lob an Heidenheim. Zur Halbzeit sieht das nicht so aus, als wäre da eine Tür offen, durch die Heidenheim durchgehen könnte. Als wäre da ein Comeback am Horizont zu erkennen. Da ist nichts zu erkennen in diese Richtung. Aber die Heidenheimer stecken eben nicht auf.
Weil sie den Mut haben und der fängt an mit Frank Schmidt daran zu glauben, um was zu machen. Sie machen denselben Dreifachwechsel, den sie schon gegen Gladbach gemacht haben, wo auch die erste Halbzeit.
Hast du auch aufgeschrieben. Das ist auch nämlich geil. Also man muss mal sagen, Pieringer kommt für Beck, Sesser kommt für Schöppner und Busch kommt für Föhrenbach.
Ja. Es ist der exakt selbe Dreifachwechsel zur Halbzeit, der auch gegen Gladbach erfolgt ist, wo sie auch in der ersten Halbzeit nicht gut im Spiel waren, wo es behäbig war und danach dominieren sie diese zweite Hälfte und Gladbach kann sich glücklich schätzen, dass sie das Spiel nicht noch verlieren. Bayern verliert das Spiel. In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit sind die Ballbesitzverhältnisse pari.
Ja.
Bayern spielt einen Passschnitt oder eine Passgenauigkeit in der ersten Hälfte von, glaube ich, 90%, in der Anfangsviertelstunde ist es noch 81%, weil Heidenheim den Mut hat, die mannorientiert hoch anzulaufen.
Ich wollte gerade sagen,
die stellen die hoch zu.
Dann haben sie den Erfolg, ne, machen die beiden schnellen Tore. Wir reden gleich noch einen Augenblick drüber. 50. 51. Und danach pressen die Bayern 10 Minuten lang in deren Hälfte, Alter.
Direkt nach dem bayerischen Anstoß nach dem 2-2 läuft Heidenheim hoch an.
Ja.
Und die Sequenz endet damit, dass Alphonso Davies unter Druck einen Fehlpass ins Seitenaus spielt.
Ja, also ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben. Die Intensität, wie die nach diesen beiden Treffern. Und natürlich läuft es perfekt für sie, dass sie durch Sesser in der 50. das 1-2 machen. Das ist ein langer Ball, wo Pieringer das Kopfballduell gegen Sesser entwischt Upamecano und Pieringer spielt den Pass. Verliert das Kopfballduell und Sesser entwischt dann Upamecano so ein bisschen. Beide bayerischen Innenverteidiger sehen nicht so richtig gut aus. Bei Minjae Kim habe ich jetzt gelesen, die erste Überschrift, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, könnte Kicker gewesen sein, so in die Richtung, liegt es am Kopf oder liegt es an der Qualität? Wo ich gedacht habe, Junge, dafür, wie teuer der Mann war.
Der Ton wird scharf. Wenn es in München nicht läuft, wird der Ton scharf und ich glaube auch, dass eigentlich die Idee war, Kim Upamecano, dass zumindest einer von beiden spielen sollte gegen Arsenal und deswegen auch hier Praxis bekommen hat, was ja auch Sinn macht.
Ja.
Weil ich glaube, gegen Arsenal, haben wir schon drüber gesprochen, wirst du ja mit einer Athletik bedroht und mit einer Dynamik und einem Tempo bedroht, wenn wir über Saka reden, wenn wir über Martinelli reden, auch wenn wir über Kai Havertz reden, wo es vielleicht Sinn macht zu sagen, wir wollen jemanden haben, der ein bisschen mehr Tempo hat, ein bisschen mehr die Tiefe auch besser absichern kann.
Beides, aber Dyer, De Ligt, beides keine schnellen Spieler.
Beides nicht die schnellsten, Dyer vor allem nicht, aber es war jetzt keine Bewerbung von Upamecano und Kim für die Partie am Dienstag. Geburtstag, war es ja eigentlich von kaum jemandem.
Nee.
Man muss ja auch sagen, dass Leimer-Goretzka-Duo im Mittelfeld, ich glaube, Thomas Tuchel hat alles darauf gesetzt, dass Pavlovic rechtzeitig zurückkehrt.
Hartnäckiger Infekt in der Jugend.
Ja, hartnäckiger Infekt. Also ich kann es nachvollziehen aus meinen letzten Wochen heraus, dass das passieren kann. Und für Dienstag wohl auch eher unwahrscheinlich, dass er dabei sein wird. Das wird wohl super, super knapp, Tendenz eher negativ. Und du kannst, also in meinen Augen kannst du nicht in London antreten mit Goretzka, Leimer in dem Mittelfeld, du. Das ist qualitativ am Ball deutlich zu schwach.
Ja, das 1-2 also eingeleitet dann nach dem langen Ball von Piringer. Ich will kurz über Piringer sagen, dass ich den sehr, sehr spannend finde. Also auch dafür, dass er ja von Schalke abgeworben wurde und ja bei Heidenheim schon eher eine Joker-Rolle spielt, bringt er eindeutig Qualitäten mit und macht immer wieder gute Dinge, wenn er auf den Rasen kommt. Das war die 50. Direkt danach, wie man es kennt, und das ist ja dann wirklich Heidenheims, genau das, was bei Heidenheim ja lange in der Hinrunde eigentlich gar nicht funktioniert hat, als sie sich diesen Vorsprung rausgearbeitet haben, aber trotzdem irgendwie sehr on brand ist. Jan-Niklas Beste, lange Flanke und direkt Abschluss von Tim Kleindienst zum 2-2.
Das Muster haben die immer wieder, die spielen eine Art Doppelpass von außen nach innen, wieder nach außen und dann kommt aus dem Halbfeld so ein diagonaler Flugball in den Strafraum rein und dann schlagen sie zu. Das haben sie auch schon immer mit anders gemacht, dass Dingchi der Abnehmer gewesen ist. Der Ball von, erstmal Kleindienst bereitet das Tor ja sozusagen auch vor, weil er ist derjenige, der, glaube ich, den Kopfball gewinnt, der den Ball festmacht, der den Ball erstmal rüber verlagert und dann durchläuft. Aber die Flankenqualität von Jannik, das Beste. Der Ball kann nicht besser kommen, als der dann kommt.
Und das ist ja einfach baugleich, hat das letzte Woche in Stuttgart gemacht.
Ja.
Also ist ja, wir sehen das ja nun, was hat er jetzt? Ich glaube, 10 Vorlagen plus 2 Elfer rausgeholt oder sowas ist es. Und dabei ist er ja in den letzten Wochen schon ein bisschen langsamer geworden, als es bei Heidenheim insgesamt nicht so richtig berauschend lief. Also ja, eine absolut überragende Saison. Und wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, die werden die Klasse halten. Und das sehr verdient, denn sie machen noch das Dritte. Piringer bringt Kleindienst gegen eine wirklich katastrophal unsortierte Bayern-Defensive in Abschlussposition. Und der eiskalt gegen Ulreichs Laufrichtung, wo man auch mal sagen muss, Ulreich hat nichts gehalten, was um den Bayern da irgendwie den Rücken zu stärken. Er hat sie nicht leicht gemacht.
Ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Und dann bringen sie dieses 3-2 über die Zeit. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit über 20 Jahren, dass Bayern gegen einen Bundesliga-Debütanten verliert. Also eine Mannschaft, die zum ersten Mal in der Bundesliga dabei ist. Wer der Letzte war, wüsste ich gerne mal, wer vor 20 Jahren so Pi mal Daumen aufgestiegen ist.
Pauli?
Könnte sein, ja.
Ich weiß nicht, ob das erste Bundesligaspiel war, aber ich guck mal, St. Pauli, erstes Bundesliga-Spiel.
In der Zeit, nochmal zu Leimer und Goretzka möchte ich nochmal ein Wort sagen, weil es gibt auf Twitter einen schönen Zusammenschnitt von all deren Spielszenen, die in der Partie hatten. Und wir hatten das Thema schon mal, als Goretzka diese gute Phase hatte, nachdem er da so ein bisschen in den Dreieraufbau zurückgezogen wurde und dann auch den ein oder anderen schönen Assist hatte. Es geht auf dem Spitzenniveau, das der FC Bayern als eigenen Anspruch hat, geht es nicht darum, ob diese Spieler einmal ohne Gegnerdruck einen tollen Chipball hinter die Abwehr spielen können. Ja. Das ist nicht die Aufgabe, das ist Teil der Aufgabe, das können die alle. Es geht darum, dass jeder noch so trivial aussehende Pass, jeder banale Pass über 5 Meter, egal in welcher Situation, egal mit wie viel Druck, technisch sauber und präzise umgesetzt wird. Weil jedes Mal, wenn der Ball ein bisschen zu viel hoppelt, wenn er einen Meter zu weit in den Rücken kommt, wenn er zu scharf gespielt ist, du nimmst jedes Mal ein Stück Rhythmus aus deinem eigenen Spiel raus. Und Leimer und Goretzka hatten in dieser Partie so viele Pässe, die von der Temperierung her, von der Richtung her einfach scheiße gespielt waren. Das killt jeglichen Flow, den du haben willst. Und gerade das Mittelfeld ist dafür da, dass du einen Rhythmus hast als Mannschaft, den du halten kannst. Also, das geht einfach nicht. Ist einfach für Bayern Niveau nicht ansatzweise gut genug.
Ich meine, ich finde, es ist natürlich in Ordnung, dass man bei Bayern weiterhin davon träumt, die Champions League zu gewinnen und sowas. Aber ich habe mir wirklich nach diesem Spiel gedacht, also, wo soll es herkommen? Also, das wäre eine der größten Wunder, eine der unglaublichsten Champions League-Titel, die ich jemals gesehen hätte. Weil das sieht mir einfach aus wie eine Mannschaft, wo nichts mehr stimmt.
Rein vom Gefühl her sage ich, die können, glaube ich, froh sein, wenn sie sich gegen Arsenal glimpflich aus der Affäre gezogen haben.
Das würde ich unterschreiben.
Wenn sie nicht in London komplett unter die Räder kommen.
Weil,
das ist mein Bauchgefühl.
Genau das ist es. Wenn ich mir nämlich überlege, dass diese Bayern-Defensive oder generell diese Bayern-Mannschaft mit dieser Einstellung gegen Arsenal und das, was ich von Arsenal gesehen habe in diesem Jahr, ist jetzt nicht unglaublich viel, aber für das, was ich von Bayern gesehen habe, ist es beängstigend.
Ja, das ist beängstigend. Das kann richtig in die Hose gehen. Also das wäre auch mein Bauchgefühl, dass man eher Angst haben muss, dass man da sich bis auf die Knochen blamieren könnte im Worst Case. Und falls das passieren sollte, gibt's da jetzt sogar schon auch die Berichte darüber, dass der FC Bayern da nachdenkt, mit Miroslav Klose und Hermann Gerland ein Interimsduo bis zum Saisonende zu installieren.
Ja, interessantes Duo.
Spannendes Duo.
Miroslav Klose hat jetzt, glaube ich, eigentlich im Coaching-Bereich nicht so richtig erfolgreich gearbeitet.
Hat er ja nur eine große Station, keine große, aber hatte eine richtige Station als Profitrainer, das war, glaube ich, bei Alltag.
Genau.
In Österreich, und das war ergebnistechnisch nicht gut. Ich meine aber, ohne zu viel zu wissen, dass das auch eine der Mannschaften ist, die da budgettechnisch qualitativ ziemlich outmatched gewesen ist in dieser Liga.
Das weiß
deswegen
ich nicht.
Würde ich ihn deswegen noch nicht abschreiben wollen. Aber, also, Thomas Tuchel könnte vielleicht zweimal entlassen werden. Hat, glaube ich, der Taisu FCB einen guten Tweet gehabt, we're gonna sack him twice, also einmal halt zum Saisonende, was sie eh schon gemacht wollten. Ja. Und dann jetzt, wenn man jetzt noch sagt, ey, das hier ist so schlimm, das geht gar nicht, wir müssen vorher reagieren. Ja. Ich glaube, Thomas Tuchels Punkteschnitt könnte auf unter 2 fallen beim FC Bayern. Der letzte Trainer, bei dem das der Fall gewesen ist, war Jürgen Klinsmann.
Ich hätte gedacht, Andries Jonker, aber das ist ja, der war auch wirklich nur Interim. Die Geschichte Thomas Tuchel FC Bayern, das ist ja auch durchaus eine Geschichte gewesen, auf die wir uns, als sie anlief, uns gefreut haben.
Das hat sich wie ein logisches Match angefühlt.
Ja, hat es. Und das ist es aber nicht. Das ist es ganz einfach nicht. Und wir, glaube, sprechen da für alle Bayern-Fans, wenn wir sagen, dass es eher, ja, dass sie sich dem Ende entgegensehnen oder dass sie es am Ende hersehen. Gerade mal geschaut, also Klose weit unter einem Punkt Durchschnitt in seiner Trainerkarriere im Profibereich. Und Alltag hat nach seiner Entlassung die Liga gehalten und hatte diese Saison 5 Spieltage Tabellenführung inne. Sind trotzdem absolute Außenseiter in der Liga, da hast du schon recht.
Ja.
Und ich glaube auch, dass Miroslav Klose gerade in der Kombi mit Gerdan, weil Klose ist, glaube ich, als Mensch jemand, der sehr, sehr gut funktionieren könnte. Jeder einzelne von diesen Spielern, das darf man nicht vergessen, kennt Miro Klose als den Weltmeistermacher, als den Rekordtorschützen bei einer WM. Das ist ein richtig fetter Name.
Wenn sie sich tun wegen Gesichtsverlust, bla bla bla. Ich glaube, ich hätte es heute gemacht.
Heute?
Ich hätte heute die Patrone gezückt, weil.
Sie geben ihm halt das Arsenal-Spiel, ne?
Ja, aber.
Weil sie ja wahrscheinlich auch denken, ja.
Der also Aufbäumeffekt.
So K.O.-Spiele defensiv das Ding sich einmauern und dann irgendwie hässlich gewinnen, das kann er doch.
Ja, aber ich glaube, der Aufbäumeffekt, den man sich kurz erhofft hat davon, das sah ja auch danach aus, nachdem klar war, okay, Tuchel hört auf, dass es so nochmal reicht, um die Mannschaft, dass sich alle nochmal zusammenraufen, der wirkt total verpufft.
Es sah wirklich so aus, als würde es funktionieren.
Ja, ne? Der ist weg. Und ich glaube, wenn du am ehesten noch mal irgendeinen Push, noch mal einen Impuls haben willst vor dieser Partie morgen gegen Arsenal, die dir irgendwas Unvorhergesehenes gibt, die dir vielleicht ein Gefühl gibt von, ey, diese Mannschaft ist plötzlich befreit. Der einzige Hebel, den du hast, ist vorher zu sagen, ganz ehrlich, wir befreien euch jetzt davon. Tuchel ist weg, sofort weg. Und jetzt habt ihr zwei neue Leute, die sind beide korrekt. Und guckt, was ihr machen könnt. Also mein Gefühl wäre fast, man muss es jetzt machen und einfach diese letzte Patrone ziehen, um noch eine Restchance zu wahren, in diesem Champions-League-Duell auch tatsächlich weiterkommen zu können.
Ja, also ich meine, es wird natürlich jetzt nicht mehr passieren, deswegen ist es jetzt ein bisschen, es wird heute nicht passieren.
Nein, wird's nicht.
Und ich glaube, sie müssten deutlich gegen Arsenal verlieren, damit es überhaupt passiert noch. Aber ja, also es ist nicht auszuschließen. Und das Ding ist ja auch, dass Thomas Tuchel sich ja fast seinen eigenen Job sichern kann, weil wenn er gegen Arsenal so verliert, dass das Rückspiel keine Option mehr ist, was bringt's? Warum willst du dann, weißt du?
Ja.
Wofür machst du es dann noch? In welchem Wettbewerb willst du irgendjemandem irgendwas beweisen?
Es sei denn, es ist intern so zerrüttet, dass du einfach halt wirklich den Schaden begrenzen musst und das nicht mehr weitergeht. Nicht mehr weiter geht's auch mit diesem Spiel hier. Wir machen das zu und wir beenden es aber wirklich mit einem ganz, ganz großen herzlichen Glückwunsch an den FC Heidenheim. Der finde ich wirklich in der ersten Saison hier
beeindruckend
und eine Bereicherung gewesen ist für die Bundesliga. Weil man ist ja gerne mal, man rollt gerne mal die Augen über.
Ich roll die Augen weiter über sie, das sage ich ganz ehrlich.
Über einen Kleinen, der hochkommt, aber ich finde, sie haben zum Beispiel auch jetzt bei einigen Spielen echt auch supporttechnisch gerade auswärts richtig was aufgefahren, richtig was mitgebracht. Und also von meiner Seite aus Respekt an Heidenheim und eine sehr, sehr starke Saison bis hier.
Wir sagen willkommen zurück in der Saison 24-25 in der Bundesliga an Heidenheim und wir sagen ciao SV Darmstadt 98. Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstieg namens Mainz 05. Und Mainz gewinnt 4-0.
Ja, Darmstadt ist finished.
Ja.
It's over und das haben sie auch ein Stück weit selber zugestanden. Thorsten Lieberknecht hat ja selber gesagt, dass er die Tabelle auch lesen könnte und dass es jetzt darum geht, sich entsprechend zu verabschieden. Der Einzige, der noch so ein bisschen dagegen gehalten hat, war, glaube ich, Schuhn, mündlich zumindest, weil er meinte, dass es irgendwie auch dem Verein schuldig sei, dass man da jetzt nicht aufgibt, bevor es auch rechnerisch de facto sicher ist, dass man absteigt. Aber nach dieser Partie ist es vollkommen klar, sie haben keine Chance. Sie werden von Mainz hergespielt. Mainz ist die dominante,
das
die klar bessere Mannschaft.
Das ist nämlich der wichtige
Mannschaft.
Punkt daran auch, dass sie spielen gegen den direkten Konkurrenten. Klar, einen, der da wahrscheinlich nicht hingehört. Aber sie werden halt wirklich von denen hergespielt.
Hergespielt werden sie. Und das ist, dann muss man mittlerweile auch konstatieren, Henriksen hat absolut alle Pflichtsiege geholt. Alle geholt, die er holen musste.
Die acht Gegentore gegen Bayern sind halt saukacke. Ich habe versucht rauszufinden, wann die das letzte Mal in der Liga drei Spiele in Folge kein Gegentor bekommen haben, Mainz 05. Es ist wettbewerbsübergreifend, ist es passiert bei ihnen. Also das gab es mit Pokal und Liga, das ist passiert. In der Bundesliga war es nicht einfach, das rauszufinden. Es könnte durchaus 10 Jahre plus her sein.
Ja, das ist durchaus möglich. Und ich glaube, habe ich 4 Spieler da ohne Gegentor gehabt, ja. Insgesamt. 4 ohne Gegentor. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube auch, dass es mit gewissen Rückkehrern zu tun hat. Ich glaube, Hanke Olsen tut der Mannschaft richtig gut. Hat ja auch hier zum 1.
Der ist absolut, kann man daran festmachen. Seit er da ist, funktioniert. Kann man schon so sagen.
Macht das Tor hier auch zum 1-0. Und der Trainereffekt, der ist mal sowas von eingetreten bei Mainz 05. Und ich finde, da macht Henriksen einfach auch einen sehr coolen Job. Man kann das ein bisschen drüber finden, dass er seit 14 Uhr im Stadion ist, um zu klatschen. Aber
es funktioniert.
Oh, genau.
Wer trifft, hat recht. Können alle ihr Maul halten, können alle drauf gucken und lachen. Er hat 4-0.
Und hat jetzt auch, glaube ich, der Bild, glaube ich, ein Interview gegeben zu seiner Arbeit. Und da habe ich ein Zitat mal aufgeschrieben von ihm. Ich bin Trainer geworden, um Spieler mit Vertrauen, Positivität und Glauben an sich selbst zu leiten. Im Fußball geht es immer nur um Fehler, in den Medien, bei den Fans, in der Videoanalyse. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man bessere Leistungen zeigt, wenn man sich geborgen und motiviert fühlt. Und
100%
das ist ein geiler Blick drauf. Das glaube ich auch. Und ich finde es einen geilen Blick drauf. Und ich glaube, es ist genau das, was Mainz gerade braucht. Und ich finde es eine geile Energie, die der reingetragen hat in diesen Verein. Also der hat ja wirklich auch wach geküsst auf eine Art und Weise.
Ja, und Mainz, und das ist ja das. Deshalb ist es so eine gute Arbeit auch von Mainz, muss man auch mal sagen, diesen Trainer zu holen. Denn die haben auf ihre Historie geschaut und genau solche Leute haben bei Mainz eben funktioniert. Denn dieser Verein lässt sich wachküssen.
Ja, lässt sich wachküssen. Ist ja, eigentlich ist es auch dieses Zitat, ist eigentlich eine Spielart von Jürgen Klopps. Ich glaube nicht, dass die Angst vorm Verlieren dich mehr zum...
Genau das habe ich auch gerade eben gedacht. Ich habe genau daran gerade gedacht. Ja, so ist es. So ist es.
Spielfilm?
Ja. Also, Moment, wo sind meine Notizen? Mainz 05 beginnt das Spiel von vorne weg als dominante Mannschaft und sie spielen eben auch, das muss man auch dazu sagen, sie spielen eben auch wie eine Mannschaft, die, obwohl sie absolut ein Tabellenkeller sind, sich halt trauen, Fußball zu spielen. Und das Ganze spiegelt sich ganz gut wieder. Was ich noch sagen wollte, ist auch interessant, sie spielen gegen eine der physisch stärksten Mannschaften der Liga und nehmen Onisivo und Ajorg raus und gehen mit Gruder und Jason Lee rein. Und das macht sich komplett bezahlt. Denn beide sind an Toren beteiligt, das 1-0 macht, aber Hanke Olsen, dem fällt der Ball nach einem Standard vor die Füße und er schiebt den einen zum 1-0. Das 2-0 folgt in Minute 60. Brian Gruder ist das. Das war, welche Aktion war das? Johnny Burkhardt. Ja. Als Johnny Burkhardt den Rückpass abjagt, wo man auch sagen muss, von Franjic. Das ist halt dann auch, passt halt ins Bild von der Mannschaft, die sagen und klanglos
absteigt. Darmstadt hat jetzt mehrfach in den letzten Wochen bewiesen, mit den eklatanten Fehlern, die sie gemacht haben, also da fällt mir am ehesten noch das Spiel gegen Augsburg ein, dieser Totalausfall, dass sie einfach auch individuell nicht ansatzweise das Niveau haben, um Bundesliga zu spielen.
Und dann ist es Jay Sung Lee noch zweimal nach Vorlage von Widmer und Tom Kraus in Minute 80 und 84. Dabei ein richtig bärenstarker Abschluss. Generell Jay Sung Lee einfach ein cooler Spieler, muss man wirklich mal sagen.
Der es auch gut macht und der auch absolut konstant, finde ich, liefert für die Mainzer.
Ja.
Und du hast einen wichtigen Faktor angesprochen. Du hast ja eben angesprochen, hier, sie spielen gegen eines der körperlich stärksten Teams der Liga und rotieren auf diese Art und Weise, fangen an, Fußball zu spielen. Falls du dich noch erinnerst, eine Kritik, die wir an Mainz in der ersten Saisonhälfte immer wieder geäußert haben, war das stark abgefallene technisch-spielerische Niveau dieser Mannschaft und dass man einfach diesen Weg der Körperlichkeit des Spiels gegen den Ball als Fokus zu weit gegangen ist und selber mit Ball im Grunde nichts mehr auf die Straße gebracht hat. Und ich habe mal irgendeine random Partie mir rausgeguckt aus der Anfangszeit, da haben sie, glaube ich, gegen Augsburg in der Hinrunde 2-1 verloren, 4., 5. Spieltag. Da standen gegen Augsburg in der Startelf und Onisivo, Chor, Kraus, Da Costa und Bell. Das ist kein Disrespect an diese Leute, aber das sind 5 von 10 Spielern, die du mit Ball bedingt gebrauchen kannst. Wenn du das jetzt vergleichst mit der Mannschaft, die jetzt hier gestartet ist, Sepp Vandenberg, der hat ja auch nicht Liverpool umsonst geholt, der kann auch hinten gut rausspielen.
Ja, ich finde, bei Sepp Vandenberg, finde ich, siehst du inzwischen auch, man hat schon die ganze Saison gesehen, wenn er fit war, aber da man braucht nicht lange, um zu kapieren, warum Liverpool den interessant fand.
Ja, Sepp Vandenberg, Hanke Olsen ist zurück. Mwene startet, Amiri, Gruder, Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt auch, muss man generell mal sagen. Geil, wie er zurückkommt nach der Verletzung. Und einfach auch ein geiler Spieler. Also wirklich jemand, der intelligent ist, der, ja, der Sachen antizipieren kann, der gut mitspielen kann, der aber auch körperlich.
Wir wissen wieder, warum wir ihn so mochten.
Ja, wir wissen, warum wir ihn so mochten. Die sind alle neu im Vergleich zu dieser Augsburg-Startelf. Und dann nimmst du noch Lee dazu. Also alleine im Vene Amiri Gruder.
Ja.
Du hast ein ganz anderes spielerisches Niveau. Du hast ganz andere Möglichkeiten, wieder mit Ball Dinge umzusetzen. Und das siehst du auch. Also ich finde wirklich, Mainz hat da.
Amiri ist auch wieder toll übrigens in dem,
ja,
Spiel.
Er ist eigentlich toll, seitdem er da ist. Ja, er spielt eigentlich immer gut.
Es ist so geil, dass er da wirklich in eine Mannschaft reinkam, wo es mehr oder weniger hieß, du darfst hier du selbst sein, du darfst deine Stärken ausspielen. Und da sieht man dann auch wieder, weißt du, das ist ja so ein Spieler, wo du bei Leverkusen in den letzten Jahren nicht mehr großartig was gedacht hast. Aber wenn wir uns erinnern, dass Nadim Amiri ein toller Bundesligaspieler war, ja, das wussten wir irgendwann mal.
Ja.
Ne? Es ist halt nur in einer qualitativ so guten Mannschaft wie Leverkusen ein bisschen untergegangen. Ich wollte nochmal ganz kurz betonen, weil ich es gerade eben nur gesagt habe, toller Abschluss. Der Volley von Lee ist wirklich traumhaft zum dritten Tor.
Der ist super, super stark und ich finde wirklich, Mainz hat eine sehr, sehr gute Kurskorrektur betrieben. Jetzt kommt es darauf an, auf die Frage, ob das reicht, ob das am Ende dann früh genug kam und auch in der Art und Weise ausreichend war, um in der Klasse zu bleiben.
Ich
aber
glaub, ja,
mein Gefühl ist ja, sie wirken, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Bochum, Köln und Mainz nehmen, dann wirkt Mainz ganz klar wie die gefestigste, ja, und stärkste Mannschaft von denen.
100%. Und eine andere von denen wirkt wie eine Mannschaft, wo man sich große, große Sorgen machen sollte. Und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir rübergehen zu noch nicht der Mannschaft, wo man sich große, große Sorgen macht, sondern wir gehen erstmal nach Köln. Das ist das letzte Spiel, was uns aus der Konferenz fehlt, korrekt?
Da machen wir uns keine großen Sorgen. Köln gegen Bochum?
Noch nicht. Doch. Ich habe gerade einen Augenblick gebraucht, um zu kapieren, dass es ja das Bochum-Spiel war. Dass die hier natürlich gegen Köln verloren haben. Hey, ich sag's euch, Leute. Ich bin wirklich aufgeregt wegen heute Abend.
Ich habe
schlecht geschlafen. Ich stehe ein bisschen neben mir. So, Köln gewinnt Last Minute gegen Bochum. Die Art und Weise, wie man das gewinnt, toll für Köln. Für Bochum allerdings, Junge, müssen die jetzt aufpassen. Sie verlieren 2-1 und sind damit, ich habe es zu Beginn dieser Folge schon mal gesagt, nur noch 3 Punkte vor Mainz 05 und 4 Punkte vor dem FC aus Köln.
90 Minuten Köln gegen Bochum, ich war dabei. Ich habe so ein T-Shirt machen lassen.
Leckerbissen.
Ich bin drauf gewesen bei diesem Leckerbissen. Oh. Und ja, also ich muss sagen, man bockt sich das selber ein. Bochum bockt sich das selber ein, da können wir gleich nochmal ausführlich drüber sprechen. Ich finde, in der ersten Halbzeit ist es eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel auf einem, ja, ausgeglichen schwachen Niveau, so würde ich das formulieren. Tendenz geht bei mir aber schon auch da schon leicht Richtung FC. Sie können sich ja davon recht wenig kaufen, weil wenig passiert.
Sie haben
aber
so eine, ich finde, dass Köln gerade so, ich sag mal, Minute, so irgendwann zwischen Minute 10 und so 40 haben sie echt die Zügel in der Hand. Da passiert jetzt nicht viel.
Ja.
Aber du hast so das Gefühl, okay, wenn ich in der Mannschaft das Attribut besser geben müsste, wäre es Köln.
Und Davy Selke ist dabei für Bochum auf dieselbe Art und Weise ein Problem, wie es Jordan beim 5-2 von Gladbach gegen Bochum gewesen ist. Nämlich so, dass Davy Selke halt eine Möglichkeit bietet, das Pressing, wenn es dir zu viel wird, einfach mit einem langen Ball zu überspielen.
Ja.
Und dann hast du jemanden da vorne, der zumindest immer in den Zweikämpfen drin ist. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit auch, ich glaube, 6 von 10 Kopfballduellen gewonnen hat, was eine ordentliche Quote ist, 60%. In der Luft, das ist sehr stark. Und generell, selbst die 4, die du nicht gewinnst, wenn der Ball nicht kontrolliert geklärt werden kann, wenn es einen zweiten Ball gibt, hast du da auch Möglichkeiten. Also, finde ich, hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber die Führung in diesem.
Leider wahrscheinlich ein Rezept, dass sie nicht mehr lange fahren können, denn Davy Selke scheint sich ja wieder verletzt zu haben. Das ist schon ärgerlich auch, ne?
Super ärgerlich.
Ich habe letzten Sommer, weil einer meiner Hottags an Davy Selke hängt, der nie im Leben aufgeht, seine Scorer pro Minuten sind absolut in Ordnung. Er ist halt viel zu häufig verletzt.
Zu wenig Minuten.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja.
In Führung geht dann aber in diesem Spiel der VfL Bochum und sie gehen in Führung, nachdem, ich glaube, Bruschinski ist das, einen Ball in den Rückraum legt. Müsste es gewesen sein?
Oder? So ist es, das ist Bruschinski. Und der dann auch mit ordentlich Tempo, muss man sagen. Der nimmt da gut Tempo auf.
Ja, und dann kommt Paslak da zum Abschluss und macht sein, glaube ich, drittes Bundesligator.
Ja.
Müsste es gewesen sein. Und es scheint ja bis ganz, ganz spät in diesem Spiel ein super wichtiges zu sein. Denn mein Gefühl ist, wenn Bochum das gewinnt, dann ziehst du Köln fast schon so ein bisschen den Stecker.
Also definitiv, weil es ist ja direkte Konkurrenz und das bedeutet dann, du hast nicht mehr den gefühlten Anschluss zu einem Nicht-Abstiegsplatz, dann geht's wirklich nur noch um die Relegation und ja, das macht das Leben schon schwerer. Bei Paslak auch das ja jemand, der als es bei Bochum noch halbwegs lief, und das ist jetzt inzwischen auch 1-2 Wochen her, keine Rolle gespielt hat, der jetzt in den letzten Wochen wieder reinrotiert ist, jetzt hier das wichtige Tor macht, aber ja, umbiegen kann das auch nicht, denn du sagst es schon, du hast schon angekündigt, die Kölner treffen zweimal richtig spät und das durch Steffen Tigges und Luca Waldschmidt.
Auf die einzige Art und Weise, wie man sich ein Tigges Tor vorstellen kann, nämlich ein Eckball Richtung kurzen Pfosten und dann ist er eben, da hat er eben die Qualität, die er hat.
Aber Tigges und Waldschmidt, Alter, tot gesagt, ihr Leben länger, wirklich.
Ja, das tun sie tatsächlich, also Waldschmidt, muss man sagen, war ja auch verletzt. Und ich finde generell, alle Wechsel von Köln haben einen positiven Impact gehabt. Alidu war gut, als er im Spiel war. Waldschmidt trifft, Benno Schmitz hat einen Assist und Tigges trifft auch.
Alidu hat einen Großschuss sogar nach dem Dribbling da.
Stimmt, ja.
Muss man wirklich sagen, das sieht alles bei Alidu häufig gerne mal seltsam aus. Und ich verstehe jeden Kölner, der es frustrierend findet, Alidu lange zuzugucken. Aber der strahlt Gefahr aus mit seinen Aktionen.
Also ich finde ihn gut und sie haben ja eine Kaufoption und
ich würde die ziehen.
Also gerade weil sie nichts machen können, musst du sie eigentlich ziehen. Ich finde auch, da hat er eigentlich genug für geliefert. Wenn man in der Liga bleibt, das ist, glaube ich, dann noch ein wichtiger Faktor. Aber ja, es ist dann eben eine Kainz-Ecke, die Steffen Tigges einköpft und man denkt schon, krass, zumindest noch ein Punkt für Köln. Und dann kommt eben kommt Luca Waldschmidt nach einer Flanke von Benno Schmitz zum Kopfball und köpft den sehr, sehr gut rein.
Das muss man sagen.
Was da halt einfach nicht geht, ist, dass Benno Schmitz da so ein paar Meter vorm Strafraum
in 90 plus 30 Sekunden gefühlt nach dem Ausgleich darf der 5 Meter vom 16 einfach frei rumlaufen.
Ja, und eine Flanke schlagen ohne irgendeinen Hauch von Gegnerdruck, das ist halt einfach, das geht nicht. Also das kannst du nicht machen, da lässt du dich auf eine Art und Weise hinten reindrücken, wo du im Prinzip den Raum vor dem Strafraum so preisgibst, dass du dazu einlädst, dass irgendwas passiert.
Und auch das Waldschmidt, der ist einfach kein Kopfballspieler, dass der sich da gegen 3 Innenverteidiger gelernt oder 4, die Bochum da auf dem Feld hat und die da bei ihm rumtummeln, sich so so durchsetzt. Darf eigentlich nicht passieren.
Darf nicht passieren und es ist jetzt zum, also sie haben ja auch gegen Darmstadt 2-0 geführt, die Bochumer, und haben da nur 2-2 gespielt und haben jetzt generell aus den letzten 6 Spielen einen Punkt geholt, haben 5 davon verloren, also nach diesem 3-2-Sieg gegen die Bayern kam dann 5-2 gegen Gladbach verloren, 4-1 gegen Leipzig, 2-1 gegen Freiburg.
Das ist der Knackpunkt. Das 4-1 gegen Leipzig. Das ist der Knackpunkt. Da hat in meinen Augen, ich habe mir das wirklich nochmal aufgeschrieben, nochmal mir die Highlights angeschaut, da hat Bochum das letzte richtig gute Spiel gemacht.
Ja, ich erinnere mich vage, glaube ich, daran.
Die verlieren da 4-1, werden komplett abgefiedelt in einem Spiel, wo sie Leipzig genau 4 Torschüsse geben ungefähr. Das ist dieses Spiel, wo sie dann ab der 70. 4 Tore kassieren innerhalb von 3 Minuten und vorher machen die wirklich ein gutes Spiel.
Vorher machen sie ein gutes Spiel.
Und da bin ich bin der Überzeugung. Ich sag's dir, ich such das auch nochmal
also,
raus. Das hat der Mann.
Ich erinnere mich, das waren, glaube ich, diese 3 Tore in 5 Minuten von Leipzig. Ne? Das ist, also kann durchaus Potenzial haben zu so einem Knacks. Was aber für mich auch ein Faktor ist, wenn du sie wieder verspielen zum wiederholten Mal eine Führung, jetzt also gegen Darmstadt das 2-0, jetzt gegen Köln spät. Für mich ist es aber kein Zufall, weil wie willst du irgendwas kontrolliert zu Ende bringen, wenn du eine Mannschaft bist, die eigentlich nur Chaos kann? Und bei der auch in diesem Spiel wieder, ich glaube, jeder dritte Pass beim Gegner landet. Wenn du wirklich nicht in der Lage bist, eine Passquote zu spielen, nördlich von 70%, dann musst du dich nicht wundern. Wir haben ja eben besprochen, ganz am Anfang, bei Eintracht, über diese Sequenzen. 10 Pässe plus aus dem Spiel heraus.
Mit 70% kommst du ja nicht weit, wenn du das als Durchschnittspassquote spielst.
Weil, also, um mal das mal zu verdeutlichen. Bochum ist in dieser Statistik aus dem Spiel heraus Sequenzen mit 10 Pässen oder mehr letzter. Mit 79. 79 Mal in dieser Saison hat Bochum es geschafft, 10 Pässe oder mehr am Stück zu spielen. Der vorletzte ist Heidenheim mit 136.
Das ist wirklich ein Wahnsinn.
Fast das Doppelte.
Dazu muss man dann auch auf der positiven Seite sagen, Bochum eine der pressingintensivsten Mannschaften, eine der direktesten Mannschaften, aber
alles war.
Es ist halt ein einziges Rezept, was Bochum hat.
Aber wenn du halt führst, wenn du führst, dann musst du ja vielleicht nicht mehr pressen, dann musst du nicht die ganze Zeit schnell vertikal gehen. Genau, wenn du nicht in der Lage bist, dann mal auch einen Ball in der eigenen Reihe zirkulieren zu lassen, zu halten, zumindest für ein paar Minuten, dann musst du dich nicht wundern, wenn dir Spiele, wo du dir Sachen erarbeitet hast, das war ja gegen Darmstadt und auch gegen Köln der Fall, trotzdem noch auf irgendeine Art und Weise entgleiten und Thomas Letsch soll ja wohl auch vor dem Ausstehen. Also ich glaube, die Tendenz ist sogar eher Richtung aus.
Ja, gut, und du musst halt jetzt, ne? Jetzt bist du plötzlich doch noch so reingerutscht, wo du es nicht mehr für möglich gehalten hast.
Ja, ich fände es schade, weil ich eigentlich finde, so in summa summarum hat er eigentlich, finde ich, gute Arbeit geleistet.
Perfekter
aber
Außenseiter-Trainer. Ich bin auch eigentlich, im Bauch würde man auch denken, das funktioniert, aber wenn halt die Option ist, absteigen oder Trainer wechseln.
Ja, und man muss ihm halt vorhalten, dass Bochum halt mit Ball komplett mittellos ist. Also wirklich gefühlt nichts kann. Wenn sie in irgendeiner Art und Weise einen Ball mal halten müssen, wenn es nicht darum geht, den nach vorne zu prügeln oder auf einen genialen Moment von Kevin Stöger zu lauern, dass dann nicht mehr so wahnsinnig viel übrig bleibt.
Und für den FC bedeutet das aber weiterhin, und das finde ich, gehört ja nochmal erwähnt, das ist auch von, natürlich wieder keine fußballerische Masterclass von Köln, aber darum geht's auch nicht. Die nutzen die Chancen, die bleiben am Leben und die zeigen, dass Köln niemals aufgibt. Und das ist ja auch schon viel, viel wert. Und ich meine, wir sind halt in einer Situation, wo irgendeine Mannschaft, die einem zumindest, oder vielleicht zumindest wenigstens dir, irgendwo am Herzen liegt, absteigen muss. Wahrscheinlich zwei. Und das ist schon, weil für mich, ich muss ja wirklich sagen, ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, ich wünsche halt Mainz nicht den Abstieg, weil ich es einfach so unfair fände nach dieser Saison. Ich fände es so unglaublich unfair. Und dann bin ich aber schon im Bereich, wo halt Köln, Bochum und Wolfsburg, dann muss ich natürlich auf Wolfsburg hoffen.
Aber das wird nicht passieren.
So, und wer ist dann, und vor allem, so, also es wird ein schmerzhafter Abstiegskampf
werden. Meine These ist folgende. Mini-Prognose von mir ist, Mainz hält direkt die Klasse. Köln geht in die Relegation und Bochum wird noch auf 17
durchgereicht. Das wäre meine Prognose auch. Das wäre tatsächlich genau meine Prognose. Ja, ich glaube das auch, weil ich mir bei Bochum wirklich Sorgen mache, wie die nochmal Schwung reinbekommen sollten. Außer natürlich der Trainerwechsel könnte da jetzt ein bisschen was umwerfen.
Wir haben noch drei Spiele, ja, die machen wir auch, aber es tut mir leid, ich muss kurz Pause drücken, denn ich kann nicht ohne eine Pickelpause.
Machen wir.
Zurück vom Klo, weiter im Text. Mit dem Topspiel vom Samstagabend, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, entstand 0-1.
Na sowas. Der BVB kann dann doch nicht aus der eigenen Haut in dieser Saison, denn man war ja schon fast geneigt zu sagen, naja gut, kannst du sagen, was du willst über identitäres Fußball, die Ergebnisse stimmen. In diesem Wochenende stimmen die Ergebnisse dann nicht. Und natürlich.
Aber der Fußball hat eigentlich fast gestimmt.
Ja, das ist eigentlich... Ja, okay, stimmt sogar.
Also, weil ich fand deine Anmoderation fast ein bisschen hart, weil ich finde, Dortmund macht ein absolut in Ordnung Spiel. Das Spiel ist in Ordnung. Ich, ja, 51% ist jetzt recht unerheblich. Also ich fand das BVB-Spiel total okay.
Also auf jeden Fall, ich kann mich an mehr Abschlusssituationen von Dortmund erinnern. Ich meinte nur, mit Blick auf die Saison
war das ja schon so, dass man gedacht hat,
der Fußball scheiße, aber Terzic hatte nicht ganz Unrecht, mit mehr Erfolg weniger sexy oder sowas.
Irgendwie sowas in der Art und ich finde aber, wenn man das vergleicht mit dem Pokalspiel von Dortmund gegen Stuttgart vom 6. Dezember, wo sie wirklich Underdog-Fußball gespielt haben, wo sie selbst gemauert haben und das hat auch nicht gereicht und wirklich, wirklich der Klasse, also es hat sich angefühlt danach im spielerischen Klassenunterschied, finde ich, der war so nicht mehr zu sehen, finde ich wirklich, dass es ein ordentliches Spiel war. Dortmund hat in meinen Augen spielerisch Schritte nach vorne gemacht. Ich habe sie sehr, sehr flexibel wahrgenommen in ihrer Art und Weise mit Ball. Sie haben mal mit einer Viererkette aufgebaut, mal mit einer Dreierkette, mal mit zwei davor, mal mit drei davor. Also fand ich sehr, sehr variabel und fand das auch echt in Ordnung in der gesamten Art und Weise. Was beim VfB in der ersten Halbzeit immer wieder gut funktioniert hat, war das Öffnen der direkten Passwege auf die Außenspieler. Also was sehr oft das gab, dass zum Beispiel Mittelstädt ins Zentrum zieht und einen Dortmunder mitnimmt, dann dadurch aus der Innenverteidigung der Passweg direkt aufgeht auf Führich. Aber es hat sich ja zumindest in Halbzeit 1 nicht, glaube ich, manifestiert in einem Tor. Und am Ende gewinnt der VfB das Spiel. Aber ich finde wirklich, dass es hier viel, viel mehr Augenhöhe war, als wir zuletzt hatten bei diesen beiden Mannschaften.
Ja, also ich meine, es ist ja schon interessant, dass wir überhaupt darüber so reden müssen, von Augenhöhe
plötzlich. Dass wir Dortmund ein Kompliment dafür machen,
mit der Mannschaft, die letztes Jahr fast abgestiegen ist. Also du hast natürlich recht damit. Das war gegen diesen VfB eines der besten Spiele von Borussia Dortmund.
Ja, es ist so, es ist so.
Und trotzdem ist es ja am Ende Serhou Guirassy, der eben den entscheidenden Treffer erzielt. Und damit, und das ist für mich das eigentlich Spannendere, denn ich glaube, die Dortmunder, muss man dazu mal sagen, mit dieser Niederlage punktgleich mit Leipzig jetzt.
Ja.
Beide bei 53. Ich glaube, Leipzig mit einem deutlich besseren Torverhältnis, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie 10 besser oder sowas. Mhm. Der VfB Stuttgart mit diesem Sieg punktgleich mit den Bayern. Wenn du dich erinnerst, haben wir ja vor einigen Wochen noch so ein bisschen mich darüber lustig gemacht, dass Dennis Unter von der zweitbesten deutschen Mannschaft gesprochen hat, als sie 10 Punkte hinter Bayern waren. Punktgleich.
Eine Chance, Vizemeister zu werden.
Das wäre big, Alter. Das wäre so krass.
Wäre richtig, richtig krass, wäre richtig, richtig big. Ich glaube, das ist der Schritt, den der VfB noch gehen musste, um jetzt mit einem gewissen Selbstvertrauen auch sagen zu können, dass diese Mannschaft, ja, die werden Champions League spielen.
Oh ja, 100%.
Die sind 7 Punkte vor bei noch 6 ausstehenden Spielen. Die sehen nicht aus wie eine Mannschaft, die einbricht. Sie haben jetzt nach dem Nackenschlag mit dem 3-3 gegen Heidenheim, wo sie aber auch spät zurückkamen nochmal, jetzt den BVB geschlagen in eigentlich einem sehr, sehr wegweisenden, wichtigen Spiel. Und was ich beeindruckend finde, ist bei Stuttgart, dass diese Spieler eigentlich alle fast schon positionsunabhängig ans Laufen gebracht werden. Angelo Stiller rückt hier in die Dreierkette rein und spielt das blitzsauber weg, als hätte er es nie anders gemacht.
Immerhin gegen eine Mannschaft, die in der Champions League oder Top 8 Europas agiert. Weißt du, das ist ja kein. Es ist ja, wir können über Dortmund viel reden, was wir wollen. Das ist ja eine ordentliche Mannschaft. Und ich finde auch Angelo Stiller in diesem Spiel ja auch mit der zentralen Position da bedacht, ne? Und macht das da einfach in einer Viererkette, die Dreierkette, die aus Wagnermann, Stiller, wo man wirklich sagen muss, das sind zwei nicht gelernte Innenverteidiger. Wagnermann, das ist genau die Entwicklung, die jeder ihm, glaube ich, seit Jahren vorhersagt, dass es für ihn immer weiter ins Zentrum gehen könnte und gerade in der Dreierkette als Innenverteidiger er sehr, sehr gut funktionieren könnte. An dieser Stelle empfehle ich ein One Football Q&A von vor 3,5 Jahren, wo ich genau das gesagt habe. Man muss seine Calls raussuchen. Ja. Der dritte Mann ist der Ito, also das eingelernter Innenverteidiger in dieser Dreierkette, das muss man auch mal sagen. Und die spielen da gegen Borussia Dortmund mit einem Selbstverständnis und Selbstvertrauen, als wäre es das
Nummer 1. Und auch Ito ist einer von diesen Hybridspielern, die so pendeln zwischen.
Ja, er gibt niemanden, der so bekloppt Meter macht wie Ito in die Offensive gefühlt. Also das ist, wenn der auf Reisen ist.
Das Tor ist dann in meinen Augen dann trotzdem relativ bezeichnend, fast für beide Mannschaften, weil der VfB da eben einen schnellen Umschaltmoment überragend gut ausspielt, aber es beginnt halt mit diesem Fehlpass, den Emre Can spielt. Er versucht da, glaube ich, den zentral durchzustecken, spielt dann aber direkt Angelo Stiller am Strafraum in die Füße. Das eine ist, den Ball abzufangen, das andere ist, dass Stiller sofort einen Pass spielt, vertikal geht und dann Chris Führig findet. Führig und Girassi spielen das auf engstem Raum sehr, sehr gut aus. Ja. Ziehen drei Dortmunder auf sich, da muss ich Kritik üben an Ian Madsen, der sich erstens ins Zentrum ziehen lässt und dann eine Grätsche auspackt, mit der er sich selber aus der restlichen Situation komplett rausnimmt. Und dann endet es ja damit, dass zwar Girassi der Abschlussschütze ist oder der Torschütze ist, aber ich glaube, weiter außen wäre noch jemand frei gewesen. Die Verlagerung ist auf Leveling raus, ne?
So ist es.
Verlagerung auch, auf Leveling, Leveling zurück in den Rücken und da ist dann Girassi, der aus dem Rückraum eben diesen tollen Abschluss, der mit dem ersten Kontakt zum 1-0 trifft. Aber da finde ich eben, da fehlt Madsen auf der Außenbahn, da ist keiner, der dann eben außen absichert und Emre Can kommt für meinen Geschmack auch ein bisschen langsam zurück. Also da hätte man auch noch Möglichkeiten gehabt, vielleicht dass der Pass gar nicht erst bei Girassi ankommt.
Aber auch überragend umgeschaltet von Schuket, muss man dann natürlich sagen, nach dem Ball. Also das kannst du einfach nicht besser ausspielen.
Und das war, also ich hätte jetzt aus dem Bauch gesagt, das war bisher Jamie Levelings bestes Spiel für den VfB.
Könnte durchaus sein.
Weil der hat Madsen dermaßen gekocht.
Man muss dazu auch sagen, ich habe gerade mal geschaut, Ian Madsen nach seinem unglaublich heißen Start, ist immer noch ein sehr junger Spieler, schon durchaus ein bisschen Tempo verloren beim BVB in den letzten Wochen. Aber immer noch in einem Rahmen, wo es im Sommer große Interessenten geben wird.
Das glaube ich auch, aber ich fand Leveling wirklich unglaublich stark. Er gewinnt, glaube ich, am Boden super, super viele Zweikämpfe in dem Spiel, 10 von 14 und hat sich so oft einfach auch im Dribbling, hat sich rausgedreht, ist vorbeigegangen, also 4 von 5 Dribblings von ihm waren erfolgreich, also er war wirklich kaum zu greifen in der Partie, hat sich ja auch komplett verausgabt. Am Ende konnte er quasi nicht mehr gehen, musste dann ausgewechselt werden. Das war ja, glaube ich, so eine Sache, die den Dortmundern so ein bisschen, nicht gefallen hat, dass viele Stuttgarter hinten raus gesessen haben, gelegen haben und viel Zeit von der Uhr genommen haben und dann dieses Spiel runterspielen. Und Sergio Girassi, kann man auch sagen, zieht gleich mit Mario Gomez, mit dem Torrekord eines VfB-Spielers, hat ja auch dann dazu passend den Torero-Jubel von Gomez nochmal rausgeholt.
Nice, ne?
Sehr, sehr schön.
Und braucht dafür viel weniger Spieler als Mario Gomez. Hat nur 22 gemacht.
Wird sich dem wahrscheinlich auch noch schnappen. Höchstwahrscheinlich. Also davon gehe ich fest aus.
Er muss ja auch fairerweise sagen, dass auch der BVB auch sich spät nicht aufsteckt. Die haben Moukoko, ich glaube Sebastian Allaire hat nochmal eine gute Chance. Alles in 90 plus und sowas. Der VfB hat auch noch eine in 90 plus 6, habe ich mir keinen Namen zu aufgeschrieben. Also es ist ja durchaus so, dass und Schlotterbeck hat ja auch noch eine Riesenchance vorher. Also die Dortmunder, du hast es ja richtig gesagt, die Dortmunder hätten eigentlich hier ein 1-1 verdient gehabt.
Ja, haben sie definitiv. Sie haben definitiv einen Punkt verdient. Sie machen wirklich kein schlechtes Spiel. Schlotterbeck muss den aufs Tor bringen. Ja, weiß er auch selber. War wieder einer dieser unangenehmen Patrick Wasserzieher-Momente im Interview. Mhm. Hast du es gesehen?
Nee, habe ich
wo,
nicht.
Wo er ihn dann eben fragt, nach dem Motto, warum machst du ihn denn nicht? Und also einfach eine Frage stellt, die ganz klar nur darauf ausgelegt ist, eine Reaktion zu provozieren und damit irgendwie einen viralen Moment zu kreieren.
Was warum machst du ihn
was
nicht?
Gelungen
ich
bin
gerade richtig sauer, wenn ich das
Aber die Art der Fragestellung war wirklich wieder mal sackend dreist. Und ja, es ist bitter für den BVB, weil ich finde, dass sie nicht belohnt werden für eines ihrer besseren Spiele, das sie gemacht haben. Haben auch mit Adeyemi Momente gehabt in der ersten Halbzeit, weil das war eigentlich immer ein 1-gegen-1-Spiel über den ganzen Platz. Stuttgart wenn Dortmund im 3-2-5 gespielt hat mit Ball, hat Stuttgart das eigentlich nur gespiegelt. In der letzten Linie 1-gegen-1 gespielt, da hat Adeyemi ein paar gute Momente gehabt, hatte generell ein paar gute Momente mit Ball, finde ich, wo er anzieht und man sieht, dass er auch relativ unwiderstehlich sein kann, wenn er mal ins Laufen kommt. Also wie gesagt, ich finde es einen total okayen BVB-Auftritt gewesen, der jetzt nicht belohnt worden ist, der aber dafür sorgen könnte, dass es jetzt wirklich nochmal knapp und eng werden könnte im Rennen um die Champions League.
Ja, ich meine, das ist es ja jetzt einfach schon. Das ist es. Und zu Adeyemi, es ist halt, also ich will jetzt bei Karim Adeyemi einfach mal sehen, dass er gut in die Saison reinkommt. Das ist jetzt für mich. Es ist in der nächsten Saison, muss es auch passieren. Es gibt keine, also es gibt für mich, nächste Saison gibt es keine Ausrede mehr für Karim Adeyemi.
Make or break.
Wirklich, ist es. Und übrigens, apropos, Jadon Sancho auch in diesem Spiel wieder wirklich sehr, 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 sehr gut. Und der hat seinen, der findet seinen Schritt immer besser bei, bei Borussia Dortmund. Hat in diesem Spiel auf jeden Fall gut gespielt, 6 von 11 Flanken angebracht. Ich glaube, 5 von 7 Zweikämpfen gewonnen. Also, der Mann hat geackert und wir ackern uns rein in den Sonntag und wir nehmen ein bisschen Tempo auf, damit wir pünktlich nach Köln kommen. Gehen wir rein mit dem ersten Spiel vom Sonntag und das war natürlich die TSG aus Hoffenheim gegen den FC aus Augsburg. Und das Spiel ist gefühlt nach 20 Minuten vorentschieden, denn Wout Weghorst und André Kramaric treffen da zum 1-0 und 2-0 gegen die Augsburger. Und Jes Torup hat da die Schuld auf jeden Fall auf sich genommen, du hast wahrscheinlich auch gehört.
Habe es nicht gehört, aber ich kann mir erklären, was er da ins Feld geführt hat, denn Augsburg passt ja die Ordnung gegen den Ball an und korrigiert sie ja auch wieder im Spiel.
Nach 20 Minuten, als es 0-2 steht, stellt er wieder zurück um. Er sagt selber, er hatte versucht, bis der Mannschaft mehr Kompaktheit mitzugeben und ist dann so aber genau in die schnellen Gegenstöße quasi gelaufen.
Genau, und das Problem war einfach, dass, also ich kann verstehen, wo es herkommt, weil mit Mbabu und Iago sind ja die beiden ausgefallen, die in den letzten Wochen die nominellen Außenverteidiger in der Viererkette gegeben haben und dass du dann versuchst umzustellen, um vielleicht zu kompensieren, dass du keine klassischen AVs mehr hast. Das macht in meinen Augen irgendwo auf dem ersten Gedanken hin macht es Sinn, aber du ziehst halt auch dann Leute, die sich wohlgefühlt haben, bestimmten Rollen raus aus ihrer Position. Zum Beispiel Ruben Vargas musste wieder nach außen.
Und vor allem Ruben Vargas ist auch einfach, außen ist ja noch das eine. Aber wirklich eine mit Defensivaufgaben bedachte Schienenposition, das wird niemals Ruben Vargas Position werden.
Und du kommst halt einfach nicht ins Pressing. Also wir haben ja darüber gesprochen letzte Woche, Augsburg ist die Mannschaft nach Bayern und Leverkusen mit den meisten Ballgewinnen im Angriffsdrittel, also die früh die Bälle erobern können. Aber Hoffenheim baut ja eigentlich sehr, sehr häufig auf in einem variablen 3-3-4, 3-1-2-4, also meistens war es Stach, der unmittelbar vor der Dreikette platziert gewesen ist, aber das ist gewechselt, mal ist da auch Prömel auf die Position und Stach ist vorgeschoben und das ist insofern problematisch, wenn du wie Augsburg hier im 5-3-2 stehst, hast du eigentlich immer einen Mann zu wenig, du hast im Anlaufen einen Mann, der dir fehlt, im Vergleich mit dem normalen Augsburger ist ja diese Raute, also verteidigen in der Raute oder 4-3-1-2, dann hast du numerisch eine viel bessere Chance, irgendwie Druck aufbauen zu können, weil Hoffenheim hatte eigentlich immer einen freien Mann. Es war in der Regel einer der beiden äußeren Innenverteidiger, also Drexler ist, glaube ich, der eine gewesen, der jetzt auch schon wieder gespielt hat. Und der andere müsste wahrscheinlich Ozan Kabak gewesen sein. Wir hatten immer wieder die Möglichkeit, über einen dieser beiden äußeren Innenverteidiger genau den Ball zu verlagern und von da aus den Ball nach vorne zu treiben. Im Mittelfeld waren sie auch gebunden dann mit ihren drei Leuten durch die drei Hoffenheimer Mittelfeldspieler. Das heißt, es gab eigentlich immer gute Aufbaulösungen. Und in dem Moment, wo Augsburg zurückkehrt zur eigentlichen Ordnung und dann so spielt, wie sie es vorher gemacht haben, sind sie griffig und es ist eine ganz, ganz andere Partie.
Ja, so ist es, denn zu dem Zeitpunkt steht es dann eben 2-0. Erst ist es Weghorst, dann ist es Kramaric, jeweils in guter Zusammenarbeit mit dem anderen genannten Spieler. Ich finde, man kann beim zweiten Tor neben dem großartigen Abschluss von Kramaric nochmal raus und der guten Balleroberung von Stach, der nämlich dieser Situation jetzt einleitet.
Schön, dass du sie ansprichst.
Kann man aber mal sagen, dass dass Weghorst Ball annimmt und sofort sagt, alles klar, ich gehe auf Reisen. Also der stoppt den Ball, lässt ihn liegen, dreht ab und bietet den Lauf an und reißt ja so erst die Lücke, weil der Innenverteidiger sich entscheiden muss. Super gemacht von Weghorst. Einfach den Ball so liegen zu lassen, dann abzudrehen, toll.
Hat sich da gut reingefunden und ist auch kein Zufall, dass Anton Stach derjenige ist, der beim 2-0 den Ball abfängt. Also ich habe den Hype-Train ja vergeblich gestartet, Tja. Mit Blick auf die Europameisterschaft. Aber
wahrscheinlich.
Das ist eben der Spieler mit den meisten abgefangenen Pässen pro 90 Minuten in der Bundesliga. Und dementsprechend ist es kein Zufall, dass
er
da auch
geil
dazwischen
ist,
geht.
Dass er das, wie er das macht, ne? Weil er macht das, mit, indem er athletisch einfach ein Monster, Alter. Das ist ja auch nichts Neues.
Ja.
Aber die Aggressivität, wie der in hohe Bälle reinspritzt, und das ist ja nicht das einzige Mal in diesem Spiel, das ist schon nice. Der antizipiert das besser als viele andere und kommt dann mit einer Gewalt von hinten an, dass seine, gerade bei Kopfbällen ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass sie immer mit einer Schärfe direkt nach vorne gehen, dass man damit was anfangen kannst, weißt du?
Ja.
Das ist also mehr als ein reines Abfang eines Balles, ist es direkt die Einleitung
genau.
eines Gegenangriffs.
Ist ja hier auch so. Der ist ja, ja erstmal mit dem Fuß dazwischen, ja. aber trotzdem ja, der Kontakt ist so, dass du daraus direkt wieder was Gefährliches machen kannst. Und also ich finde, wir sind jetzt 28 Spieltage in, von denen hat er 24 in der Startelf gestanden. Ja, und man kann ihm schon attestieren, dass er eine absolut blitzsaubere Saison spielt bei Hoffenheim.
Das macht auch Demirovic, der das 1:2 zu diesem Zeitpunkt macht. Nach Hereingabe von links, ich weiß gerade nicht, wer den Ball vorgelegt hat, macht Demirovic den Abschluss, stochert ihn rein, wirklich im, es war Tietz, der den Ball reingibt.
Ja.
Wirklich im Spiele, im Stile eines Mittelstürmers zeigt Demirovic auch ganz Europa, dass er wirklich einfach bereit ist, für was auch immer Leute ja. auf ihn werfen wollen. Das könnte ein gutes Invest gewesen sein für den FCA, denn da werden teure Angebote reinkommen im Sommer.
Davon muss man eigentlich fast ausgehen, weil er ja sowohl sportliche Qualität als auch mit Leadership-Qualitäten ja. in Verbindung bringt. Am Ende bringt die TSG dieses 2:1 nach Hause und ich finde
es. Es kommt noch ein drittes. Bebu macht ja, noch ein krasses Tor nämlich.
Er ist eigentlich der Serge Gnabry des kleinen Mannes.
Das ist der, den wir schon seit Jahren auf dem Zettel haben. Das ist wirklich IAS Bebu, für alle, die es nicht mitbekommen haben, gibt einem pro Saison 3 bis 5 Aktionen, wo du denkst, das könnte einer der krassesten Stürmer sein, die so in der Liga rumlaufen. Aber ist er natürlich nicht.
Ist er dann meistens natürlich nicht. Ich finde, wer beim FCA noch positiv, in meinen Augen zumindest, herausgehoben gehört, ist Tim Breithaupt, der eine schwierige Debütsaison in der Bundesliga hat, eigentlich gar keine Rolle spielt, ja. der aber nach 12 Minuten reinkommt, weil Jakic, der glaube ich im Vorfeld schon Probleme hatte, ja. nicht weitermachen kann. Und nach seiner Einwechslung macht Tim Breithaupt das in meinen Augen echt sehr, sehr gut. Also rein defensiv, er gewinnt 5 von 6 Zweikämpfen am Boden, 2 von 3 in der Luft, also hat er echt eine positive Quote und fängt auch den einen oder anderen Ball ab. Und was ich finde, er ist super sauber gewesen im Passspiel, 88% Passquote. Dabei aber auch, finde ich, den einen oder anderen guten progressiven Pass gespielt. Also er hat nicht nur Blick nach hinten gehabt, nicht nur quer gespielt, sondern wirklich den einen oder anderen linienbrechenden Ball dabei gehabt, der gut getan hat. Also wenn Augsburg nicht mit ihm planen sollte, ist das auf jeden Fall jemand, den man nicht abschreiben sollte, der vielleicht woanders sein Glück findet, der mit 22 Jahren ja auch immer noch sehr, sehr jung.
Noch 1-2 Sätze zu Demirovic, der jetzt laut Transfermarkt dann noch Maßen rausgeholt, der Elber dabei, bei 15 Toren und 8 Vorlagen steht in 27 Einsätzen. Und ich habe gerade mal geschaut, dem kannst du wirklich nichts vorwerfen. Er trifft gegen die großen Vereine genau wie gegen die kleinen. Der hat gegen Bayern getroffen, der hat gegen Dortmund getroffen.
Ja.
Aber eben auch gegen Mainz, gegen Darmstadt, gegen Heidenheim. Unglaublicher wichtiger Spieler und so einer, der Harry Kane macht es einem fast unmöglich oder Florian Wirtz oder welcher Leverkusen-Spieler auch immer. Aber Demirovic, Pound-for-Pound-MVP der Bundesliga.
Ja, dann hat er auf jeden Fall einen sehr großen Shout für. Wir machen einen sehr großen Schritt zum Ende dieser Folge, indem wir zum letzten Spiel gehen, und zwar Wolfsburg gegen Gladbach, bei dem in der ersten Halbzeit nichts darauf hindeutet, dass die Borussia irgendwas Zählbares mitnimmt.
Nö.
Wolfsburg führt mit 1:0. Sie führen verdient mit 1:0. Torschütze ist da Riedle Baku, der ja eine Rolle von Ralf Hasenhüttl zugewiesen bekommen hat, die sehr, sehr spannend ist, der sehr, sehr oft sehr zentral auftaucht, der teilweise der zweite Aufbauspieler neben Swanberg gewesen ist, der in den Halbräumen beläuft, sich da abwechselt mit
Thiago Tomasch sehr, sehr weit nach außen, hält er die Breite.
Ja.
Auch Mehle, der hin und wieder sich ins Zentrum orientiert, also wirklich interessant.
Sehr, sehr flexibel, was die da machen. Und ich finde, es funktioniert in der ersten Halbzeit sehr ordentlich. Also
tut's
auch. Ein 3-1er Aufbau mit Swanberg davor und haben dann eigentlich immer unterschiedliche Spieler, die mit Dynamik sich auf die Position mitfallen lassen und den Aufbau unterstützen. Einer davon ist eben Baku und sie spielen das eben dann auch wirklich, finde ich, beim ersten Tor spielen sie es echt gut raus.
Schau dir doch Thiago Tomasch für das Auge, Baku da zu sehen.
Ja, Baku da zu sehen. Gladbachs Abwehrverhalten ist da mal wieder dilettantisch, muss man ganz klar sagen. Luka Netz kaschiert diese Leistung so ein bisschen hinten raus mit seinem Assist, den er macht, das ist fair enough, aber sein Defensivverhalten ist einmal mehr total unterirdisch, weil Maximilian heißt dann der Wöber, in der Szene des 1:0 ist Wöber einmal hinten rausgeschoben, weil er eben, ich glaube, Thiago Thomas mitverfolgt ursprünglich und dann geht in die Lücke auf und normalerweise müsste Luka Netz sich mehr Richtung Zentrum orientieren und so ein bisschen dafür sorgen, dass das Loch nicht mehr so groß klafft, denn dass dann eben auch der Steckpass durchgespielt wird, aber er hat bis zuletzt nur Augen für den Mann, der außen klebt. Also die defensive Orientierung von Luka Netz ist einmal mehr gruselig gewesen.
Ich frage mich da echt, was so dessen, wo da seine Zukunft genau liegt. Ich meine, der Junge ist halt erst 20 Jahre alt. Das darf man halt wirklich nicht vergessen.
Ne? Und er ist mit Ball gut. Ich finde den mit Ball ordentlich.
Das haben wir ja schon tausendmal gesagt, auch diese Saison, dass wir ihn gerade dann im offensiven Drittel mit Ball ist er wirklich sehr, sehr ordentlich. Aber defensiv ist es einfach manchmal schwierig. Aber ja, die Wölfe gehen also so mit einem 1:0 in die Halbzeit. Du hast es gerade gesagt, es fühlt sich zu dem Augenblick eigentlich so an, als hätten sie das relativ easy im Griff. Aber nein. Koitakura, 52. Minute, nimmt einfach einen Abschluss aus der zweiten Reihe, wird von Jens, glaube ich, abgefälscht, ne?
Ja.
Der wird von Jens abgefälscht, unhaltbar, muss man dazu sagen, für Pavao Pervan, den Torhüter mit dem besten Namen in der Bundesliga. Und dann ist die Tür offen, dann ist es Nathan Ngumu nach schöner Kombination mit Frank Honorat.
Ja.
Und zu guter Letzt Rocco Reitz mit dem Tor, dass er dann vor der Kurve zelebriert und sagt, das ist für euch. Das kann man ja ein bisschen Lippen lesen, abgelesen. Ja.
Also, zweite Halbzeit, also das muss man sagen, das 1-1 fällt komplett aus dem Nichts und ist ja auch ein reines Zufallsprodukt. Sie brauchen dieses Spielglück, anders kommt, glaube ich, Gladbach hier nicht zurück. Sehr passiv gewesen dabei, also stehen eigentlich in einem 5-4-1, was für Kompaktheit stehen müsste, sind aber gerade zentral viel zu durchlässig. Im Rücken von Itakura und Weigel haben sich immer wieder Wolfsburger anbieten können und dann auch gefunden werden können. Was Wolfsburg in der zweiten Halbzeit verändert, ist, dass Maxi Arnold plötzlich eine andere Rolle spielt. In der ersten Halbzeit fällt er eigentlich in die Dreierkette und gibt im Aufbau sozusagen den linken Innenverteidiger. In Halbzeit 2 spielt er viel, viel klarer neben Swanberg in einem 3-2er-Aufbau auf einer Doppel-6 und macht in meinen Augen weniger Sinn, weil, also Maxi Arnold ist einfach kein dynamischer Spieler, hat er noch nie gewesen und ich finde schon, dass man ihm auch, wie alt ist er, 31?
Ja,
dass
also, man ihm, ist er, hat er schon die drei vorne wahrscheinlich, ne?
Hätte ich jetzt gesagt, also.
29, guck, das Maxi Arnold ist genau so ein Spieler, wo man eben denkt, der muss ja sehen.
29?
Aber okay, das schockt Mai
mich gerade. Okay, schockt mich gerade trotzdem, dass er nur 29 Jahre alt ist.
Also wirklich, Maxi Arnold, wenn du mich Spieler genannt hättest, wo du quasi fragen würdest, Nico, was sind deine 5 Tipps, wo die Allgemeinheit sagt, der Spieler ist älter, als er ist, hätte ich safe Maxi Arnold mitgenommen. Weil das Bauchgefühl ist ja genau so, der spielt seit 400 Jahren Bundesliga, der muss 32 sein.
Und dadurch hatte erstmal Weigel und Itakura einen leichteren Job, weil sie eine klarere Zuteilung hatten, wen sie zustellen mussten. Und ich finde, Wolfsburg ist die Dynamik komplett flöten gegangen. Also, weil Arnold hat viele Pässe gespielt, aber eben auch viele Pässe mit Rückwärtsgang. Er ist nicht der Spieler, der, wenn er mit Rücken und Gegnerdruck angespielt wird, aufdreht und dann mit Dynamik irgendwie 10, 15 Meter überbrückt. Und ich finde, da hat der VfL auf eine Art und Weise umgestellt, die nicht geholfen hat, wo ich das nicht ganz nachvollziehen konnte.
Nee, das stimmt. Man muss also wirklich sagen, dass Gladbach zielstrebig und bissig aus der Pause kommt. Die wollen unbedingt noch was machen. Das kann man, also du drehst ja ein Spiel auch nicht nur, weil der Gegner dir irgendwie Geschenke verteilt, aber es war natürlich ein Geschenk, dass sie da zurückgeholt worden sind von dem Itakura-Ball. Und dass es dann 3:1 ausgeht, ist schon, schon überraschend. Es ist der zweite Auswärtssieg für die Seoane 11, erst in dieser Saison. Und bei Gladbach gilt auch ganz klar, so wie ich mich übrigens aus Eintracht-Sicht auch langsam fühle, diese Saison kann nicht früh genug enden.
Ja, und der Zeitpunkt für diesen Sieg hätte kein besserer sein können. Denn auch die, wenn die das eben verlieren sollten, sogar im Worst Case, sind die halt mittendrin. Dann sind auch die noch gefährdet, dann auch richtig reinzurutschen. Ich glaube, jetzt haben sie ein Punktepolster von 8 Zählern. Das sollte schon irgendwie reichen dürfen, um drinnen zu bleiben auf Rang 16. Gewinn das Spiel. Wie gesagt, ich würde es ein bisschen glücklich, gerade weil der Weg zurück ins Spiel eben über dieses Zufallstor passiert. Aber dann ergreifen sie die Chance gut und Wolfsburg ist dann auch in der zweiten Halbzeit wirklich selber auch nicht, sondern nicht gefährlich gewesen. Damit können wir diesen Spieltag gerne abschließen. Uns fehlt noch eine Sache, nämlich die 11. Spieltags. Die gibt's natürlich wieder.
Hit us.
4-1-3-2 in der sehr, sehr offensiven Variante. Denn Nübel steht im Tor. Pacho kann links, oder? Macht links.
Ich meine, er ist Linksfuß, also.
Ja. Da kann er auch links verteidigen. Veljkovic und Hanke Olsen bilden nämlich die Innenverteidigung. Doppel-Assistgeber Schadarabek auf der rechten Seite. Florian Kainz, der einzige Spieler vor der Abwehr, natürlich. Davor die Dreierreihe Ngumu, Lee und Jamie Leveling und Doppelpacker, Doppelsturm, Openda und Tim Kleindienst aka Timothy Small Service, yes, der Kollege Harald Gehstock in die Schranken gewiesen hat.
So ist es. Schönes Ende für diesen Podcast. Das war's von uns für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis Donnerstag. Macht's gut.